Der SC Freiburg spielt eine Saison für die Geschichtsbücher und jetzt ist es tatsächlich geschafft, der Europa League Finaleinzug. Ja, kneift euch, es ist wirklich wahr. Wir wollen sprechen über diese bisherige Saison, wie das alles zustande kam, mit Patrick Röttele vom Sportcast Freiburg und los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Wir alle. Ja, ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Und ich frage mich, was bei Patrick rausgekommen ist nach dem Spiel gestern Abend. Patrick, schönen guten Morgen.
Wenig Aggression und heute Morgen kommt noch überraschend viel Stimme mit. Irgendwie bin ich dann doch trainiert. Das waren jetzt ein paar magische Europapokalnächte. Nach dem Heimspiel gegen Vigo konnte ich am nächsten Morgen gar nicht mehr sprechen. Aber heute geht's. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach noch gar nicht begriffen habe, was eigentlich passiert ist gestern.
Ja, sag mal, haben wir nach dem Heimspiel in Vigo, haben wir da nicht sogar auch Sendung gemacht, Spieltagssendung oder so? Weil du hast mir doch irgendwann mal eine Sprachnachricht geschickt, wo man gar nichts verstehen konnte, nach einem dieser Spiele.
Ja, ich glaube, das war nach Genk, um ehrlich zu sein.
Da war ich okay, danach. Ja, man gerät ja durcheinander. Ja. Patrick, zum Einstieg, der liebe Sven Metzger, der hat mich auf Blue Sky dran erinnert, dass er vor 11 Jahren, nach dem Abstieg 2015 war er im allerersten Rasenfunk-Royal des Rasenfunks und hat über den SC Freiburg gesprochen. Und ich habe da jetzt gerade nochmal reingehört und neben einem wirklich wahnsinnig inkompetenten Moderator, dem man nicht zuhören kann, das ist jetzt kein Fishing for Compliments, ganz schlimm, so alte Folgen zu hören. Aber was wirklich krass, weil wir reden darüber, dass der SC Freiburg auf Rang 18 bei den gewonnenen Zweikämpfen war, dass man von seinem 4-4-2 mit flacher Doppel-6 nie abgerückt ist. Ich sage den wirklich sehr harten Satz, sowas würde ich heutzutage nie wieder sagen. Ich habe in der gesamten Saison keinen Wechsel von Christian Streich gesehen, der taktisch etwas verändert hätte. Also das muss auch falsch gewesen sein. Also das war die Hybris der ganz frühen Rasenfunktage, würde ich mal sagen. Aber das zeigt ja eigentlich ganz gut, welche Reise der SC Freiburg hinter sich hatte. Und sie ist ja noch nicht zu Ende. Erzähl uns vom gestrigen Abend und dann lass uns auch, obwohl es eigentlich der Spieltagsfokus ist, aber lass uns ein bisschen über diese Reise sprechen, die der SC gemacht hat. Was war da gestern Abend los?
Ich muss ganz kurz erst darauf eingehen. Ich habe nämlich gestern auf dem Weg weg vom Stadion, habe ich auch an Hannover gedacht. Ich stand vor 11 Jahren dort im Block beim Abstieg und gestern erstmal drüber nachgedacht, wie surreal diese ganzen letzten 11 Jahre eigentlich waren, weil es ja wirklich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen immer nur nach oben ging. Gestern Abend war... Es war tatsächlich einfach ein bisschen magisch. Ich konnte, Igor Matanovic sagt danach im Interview, er ist zum Aufwärmen rausgekommen und hatte schon das Gefühl, okay, wir spielen hier 11 gegen 33.000. Und genau das war vom ersten Moment an zu spüren. Also ich habe dieses Stadion noch nie so laut erlebt und zwar schon beim Warmmachen. Das Warmmachen war lauter als jeder Torjubel, den ich davor in diesem Stadion gehört habe. Weil einfach alle wussten, worum es geht. Dann kriegst du natürlich, das Spiel geht los, kriegst diesen absoluten Traumstart. Ich habe noch ganz viele Leute.
Rote Karte für den Gegner, genau, muss man dazu sagen.
Genau. Rote Karte für den Gegner. Dann auch noch für Dorcheles, der letzte Woche nach dem Abpfiff in Braga nicht zu den eigenen Fans gegangen ist, sondern vor den Gästeblock gerannt ist, um dort provokant reinzujubeln und dann nach 6 Minuten die rote Karte zu bekommen. Das war ein bisschen, man freut sich ja über solche Instant-Karma-Geschichten.
Ja, verstehe ich.
Genau. Und dann natürlich haben wir alle direkt ans Pokalfinale gedacht. So 2, 3 Leute um mich rum haben gesagt, wenn irgendjemand das Pokalfinale erwähnt, dann werden sie sauer. Weil da hatte man ja auch diese,
exakt,
sogar noch die bisschen extremere Situation, dass man 1-0 geführt hat und dann in Überzahl kam. Und dann hat dieses Spiel aber einen Flow entwickelt. Die Mannschaft, die letzten Wochen sehr müde wirkte, wirkte gar nicht mehr müde, zumindest bis zur 80. Minute. Und dann machst du auch das Tor durch Kübler, das sehr, sehr zufällig ist, aber halt dann irgendwie so ein, man sagt im Fußball doch ein Tor des Willens, ne?
Ja, er hat es reingewolltet. Ja, ist doch schön, dass ihr es mehr wolltet.
Genau.
Aber warum wolltet ihr es denn gegen den BVB nicht mehr? Naja, reden wir gleich drüber.
Dann hast du Mansambi, der da einfach ein super gutes Spiel macht. Du hast wieder... das ist ja das Verrückte, ne? Also Lukas Kübler, der kam in dem Sommer nach dem Hannover-Abstieg nach Freiburg, war dann erstmal ein, zwei Jahre fast nur verletzt, ist jetzt seit 11 Jahren hier. Du hast auf dem Platz einen Grifo, für den das genauso gilt. Du hast einen Ginter aus der Fußballschule, einen Lienhardt, der seit 2018 da ist, ein Treu, der Fußballschüler ist, zurückgekommen ist letzten Sommer, Artur Bodo aus der Fußballschule, das ein Igor Matanovic, der zwar erst seit Sommer da ist, aber gefühlt schon immer da ist, so in der Art und Weise, wie schnell er ins Herz gekommen ist von den meisten Fans. Also das ist auch einfach eine Mannschaft, wo du kannst es einfach voll mitleben, und die haben sich das einfach nach und nach erarbeitet über die letzten Jahre, wo man jetzt gelandet ist. Und das ist einfach diese Reise, die nicht nur dieses Jahr irgendwie europäisch war, sondern die sich über die letzten Jahre so aufgebaut hat. Das ist absolut verrückt, dass das jetzt so eine Krönung gefunden hat.
Und weißt du, worüber ich gestern auch nachgedacht habe, weil am Bildschirm ist mir auch aufgefallen, wie gut die Stimmung war, und ich fand das aber auch schon in den letzten Spielen so. Also ich fand es gegen Vigo auch schon besonders, und es gab in dieser Saison schon immer mal wieder Heimspiele, die so eine symbolische Wirkung offenbar hatte. Ich glaube, es ging los mit dem 3-1 gegen den VfB Stuttgart, wo man das 0-1 noch gedreht hat. Und ich musste nochmal drüber nachdenken, über diesen Wechsel aus dem Dreisamstadion in das neue Stadion, der ja allen, die es mit dem SC Freiburg halten, schwer gefallen ist, weil eben dieses Dreisamstadion so etwas Besonderes ist und weil man damit auch schon so viel verbunden hat. Und Christian Streich hat damals gesagt, naja, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir uns hier alle dran gewöhnt haben. Können wir jetzt sagen, nach nicht nur diesem Spiel, sondern eben den vielen anderen Beispielen, die es in dieser Saison gab, das ist jetzt wirklich die neue Heimat des SC? Wie oft denkst du noch ans Dreisamstadion, wenn du ins neue Stadion fährst?
Inzwischen nicht mehr. Was allerdings mit zusammenhängt, dass ich ins Dreisamstadion einfach jederzeit kann, wenn ich möchte, um bei den Frauen zu sein oder bei der U23 zu sein. Klar, das ist dann meistens kein volles Dreisamstadion. Hoffentlich nächsten Samstag. An alle Freiburg-Fans, die das hören, geht zum letzten Frauenheimspiel. Genau, aber es ist ja, ich glaube, Christian Streich hat in der Aussage auch gesagt, ein Stadion lebt dann erst so richtig mit den Momenten, also mit Geschichten, die da drin erzählt werden. Und das kann ein neues Stadion einfach noch nicht haben. Das ist dann einfach ein Stadion. Viel Beton, ein paar Ränge, bei dem man, was man sagen muss, vom allerersten Heimspiel an gemerkt hat, wie laut es werden kann, wenn mal das ganze Stadion mitmacht. Das war auch gestern, ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass so häufig die Sitzplätze in Freiburg einfach von sich aus aufgestanden sind. Die Osttribüne stand fast das ganze Spiel durch.
Standen die nicht sogar schon direkt beim Anpfiff?
Ja, genau.
Das war ich auch einige. Also ist ja total schön, aber das ist ja. Also ich war mal auf einem Kraftclub-Konzert, wo ich sitzen musste und dachte mir so, oh Gott, hoffentlich sind wir uns hier alle einig, dass wir stehen. Und da war es dann so, Intro ging los, alle sind aufgestanden. Genauso sah es gestern beim SC aus.
Ja, voll. Genau, und jetzt hat dieses Stadion einfach ein paar Momente. Also man hatte auch so ein paar coole Ligatore. In der ersten Saison schießt Nico Schlotterbeck einen Distanzschuss gegen Wolfsburg zum Last-Minute-Sieg. Ist zwar gegen Wolfsburg, aber ja, trotzdem. Dann hatte man nochmal gegen Wolfsburg witzigerweise den Nils Petersen-Abschied, der dieses Stadion extrem, wo ich extrem viel mit verbinde. Und jetzt halt die europäischen Nächte. Man hat diese Saison kein einziges Europa-League-Heimspiel nicht gewonnen. Also würde das Finale in Freiburg stattfinden, könnte man schon mal irgendwie den Fliegern zur Party buchen. Aber nee, es hat der Gründe, warum Freiburg diese Saison, diese Saison sieht so gut aus, weil man zu Hause einfach sehr, sehr konstant und fast immer Punkte holt.
Glaubst du, dass Freiburg von sowohl den Gegnern als auch von manchen vielleicht Fans anderer Bundesliga-Vereine dennoch immer noch unterschätzt wird? Und man das dann auch in diesen Heimspielen merkt?
Puh, gute Frage. In der Bundesliga glaube ich nicht. In der Bundesliga würde ich sagen, die meisten Teams kommen nach Freiburg und wissen ziemlich genau, was sie erwartet. Und man ist aber einfach, man hat inzwischen eine gewisse Grundqualität. Man hat ja auch die meisten Bundesliga-Heimspiele nicht deutlich gewonnen, sondern man gewinnt die dann halt so, wie Freiburg halt Spiele gewinnt. Ja, können wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen. Ja. International, das war halt schon immer so. Irgendwie die Europa League-Heimspiele waren immer sehr spaßig. Also auch schon vor 3 Jahren, die erste europäische Saison, hat man in der Gruppenphase Karabach und Nantes zu Hause relativ hergespielt. Und ich weiß noch, ich habe dann immer Mischa im Kopf von uns vom Sportcast, der dann auch immer gesagt hat, europäische Nächte sind einfach immer ein bisschen was anderes, weil man trifft häufig auch auf Gegner, die bei sich in der Liga ganz gut sind. Das heißt, die kennen das nicht unbedingt, dann kompakt zu verteidigen, sondern die wollen dann mitspielen. Und Freiburg hat einfach seit Jahren einen Kader, der ganz gut darin aussieht, wenn der Gegner ihm ein bisschen Lücken aufmacht. Dieses Jahr nochmal deutlich mehr als in den Jahren davor, weil man jetzt einfach vorne Spieler hat, die sich freuen, wenn sie ins Tempo kommen können und dann schnelle Entscheidungen treffen.
Also ich fand das gegen Genk und Vigo, fand ich das wirklich krass. Also gerade Celta Vigo mit der Offensive, die man bisher hatte in dem Wettbewerb. Und dann, ja, sah es für mich aus, als ob die eben davon ausgegangen wären, naja, wir werden hier schon mindestens ein Tor erzielen und das reicht dann fürs Rückspiel. Und dann haben sie ja im Grunde kein Land gesehen. Also das war ja vielleicht sogar das dominanteste Spiel überhaupt. Nicht mal das Spiel gestern war ja komplett dominant, trotz der Überzahl, als dann was zu verlieren war beim Stand von 3-1. Ja, da musste auch nur Atubolo noch mal ein paar Paraden auspacken. Aber um noch mal kurz auf den gestrigen Abend zurückzublicken, der hat ja auch etwas gezeigt, was wir bisher in der Saison noch gar nicht so oft sehen mussten, nämlich wie reagiert Julian Schuster darauf, dass entscheidende Spieler ausfallen. Und interessanterweise ist das was man gestern gesehen hat, weil eben jetzt Yuito Suzuki auch raus ist, was aber eigentlich diese Rückrunde schon prägt. Und meine These ist, wenn es nicht diese Europapokalnächte gegeben hätte und auch eben das Pokal, also das Halbfinale im DFB-Pokal. Ich glaube, dass man da dann lauter drüber reden würde, weil es gab im Winter einige Veränderungen im zentralen Mittelfeld und genau da sind dann Spieler ausgefallen und nach hast du das gemerkt. Osterhage hat gefehlt und so weiter und so fort. Und gestern, wenn wir erstmal damit anfangen wollen, hat er ja dann eine dann doch relativ überraschende Lösung dafür gefunden. Also Chico Höfler spielt auf einmal wieder, der jetzt gegen den BVB zum ersten Mal überhaupt wieder seit Ewigkeiten gespielt hat. Und Lukas Kübler spielt auf rechts, dafür geht Philipp Treu auf links. Also er hat auf Erfahrung gesetzt und im Nachhinein muss man sagen, alles ist aufgegangen. Lukas Kübler zwei Tore gemacht, Höfler fantastisches Spiel gemacht und vor allem Mansambi in der vorgezogenen Rolle enorm torgefährlich, nicht nur bei dem Tor, was er gemacht hat. Also was sagen denn diese Anpassung von Julian Schuster über die Saison und auch über seine Herangehensweise an sie aus?
Ich finde es schwer zu beantworten. Ich würde sagen, Nicolas Höfler hat das perfekte Spiel für sich bekommen ab dem Moment, als man in Überzahl war, weil dann war einfach, es war überragend, seine Qualitäten mit auf dem Feld zu haben, ohne dass man die Schwächen gesehen hat, die Julian Schuster ja offensichtlich sehen muss bei ihm, weil für mich war es lange Zeit diese Saison nicht so richtig verständlich, warum Höfler so gar keine Rolle mehr gespielt hat. Du hast angesprochen, eigentlich hat man das zentrale Mittelfeld schon letzten Sommer sehr dünn geplant. Also man hat Röhl abgegeben, was für den Preis, den man bekommen hat, wohl ein No-Brainer war, hat dafür aber niemanden dazugeholt und ist dann in die Saison gegangen mit Eggestein, Osterhage, Mansambi, der ehrlicherweise auf Bundesliga-Niveau davor noch nie Achter gespielt hat. Mhm. Und Nicolas Höfler, bei dem sehr früh klar war, dass er eigentlich keine Option war. Und dann hat man sich einige Male gefragt, okay, ihr seht auch, dass wir hier drei Wettbewerbe spielen. Ne? Und dann ging es halt gut, weil Eggestein, ich weiß nicht, was er mit seinem Körper macht, aber der läuft halt einfach jedes Spiel seine 12, 13 Kilometer durch und ist diese Saison einer der besten Sechser der Liga, würde ich sagen. Mansambi hat daneben die absolute Durchbruchssaison und beide waren gesund. Und in der Zeit, wo Mansambi dann seine zwei Rotsperren hatte, war Osterhage auch gesund. Aber man hat jedes Mal schon gesehen, oh, das ist jetzt absolut auf dem Zahnfleisch. Also hier darf nichts mehr passieren in dem Kader. Und deswegen war ich selber ein bisschen überrascht davon, dass Nicolas Höfler dann in den letzten Wochen, das kam jetzt nicht komplett aus dem Nichts für mich. Er hat gegen Heidenheim eine halbe Stunde bekommen, gegen Dortmund gestartet und jetzt auch im letzten Ligaspiel Wolfsburg. Wolfsburg auch nochmal eine Viertelstunde, glaube ich, hinten rausbekommen. Und das sah einfach ganz gut aus. Das sah natürlich nicht mehr nach dem Nicolas Höfler vor 5 Jahren aus, der das Freiburger Spiel prägt, lenkt, aber man hat halt seine Qualitäten noch gesehen. Und deswegen hatte ich auch gehofft, dass es die Lösung wird für gestern, weil die andere Möglichkeit wäre gewesen, man lässt Mansambi tief und spielt Höhler davor und dann hättest du halt noch mit Scherhand einen einzigen Offensivspieler gehabt für einen möglichen Wechsel, den man in den letzten Wochen tatsächlich vertraut hat. Und da die Möglichkeit noch zu haben, nachzulegen, war ganz gut. Und Kübler Treu, würde ich sagen, liegt einfach ein bisschen daran, dass Linksverteidiger ein bisschen die Schwachstelle ist, die ganze Saison schon im Kader. Sowohl Makengo als auch Günther haben sich nie so richtig nachhaltig reingespielt. Da liegt in Freiburg sehr viel Hoffnung auf Berker Yilmaz, der im Sommer zurückkommt aus Nürnberg. Aber dann gestern die Lösung zu gehen mit den zwei besten Außenverteidigern im Kader diese Saison und dann Treu einfach auf links zu spielen. Fand ich mutig, dass man es dann macht, nachdem man es die letzten Wochen nicht gemacht hat, aber der Erfolg hat gestern recht gegeben.
Ja, definitiv. Und auch, dass eben da Julian Schuster pragmatisch rangeht und sich dann aber auch traut, eine Entscheidung zu treffen. Also der No-Brainer wäre gewesen, Höhler auf die 10 und Mansambi eben hinten lassen, weil auch das der Art vom Spiel auch hätte entsprechen können, was zu erwarten war, weil dadurch, dass eben da Braga mit einem Vorsprung ins Spiel reingegangen ist, konnte man ja davon ausgehen, Ballbesitz wahrscheinlich eher Freiburg, wahrscheinlich eher hoher Ballbesitz. Dann täte jemand weiteres, der ja auch im Strafraum dann seine Qualitäten hat, wie eben Höhler, ja auch gut. Aber es hat es dann am Ende auch nicht gebraucht. Aber es bringt mich eben ein bisschen zu der Frage, wie Julian Schuster sich auch innerhalb der Saison verändert hat, deiner Meinung nach. Wir haben in der letzten Saison einen inzwischen schon legendären SC Freiburg-Schwerpunkt mit Nick Steiger aufgenommen. Da haben wir damals rausgearbeitet, dass es zu dem Zeitpunkt so war, dass eben die jungen Talente gar nicht so viel Einsatzzeit bekommen haben, wie man immer erwartet, wenn man vom Freiburger Weg hört und wie es eigentlich auch angekündigt war, dass da auch relativ wenig Rotation in der Startelf war. Ab diesem Schwerpunkt, ich sage nicht, es gibt eine Kausalität, aber es gibt eine Korrelation. Ab diesem Schwerpunkt war es dann einfach anders. Und das hat sich ja wirklich durchgezogen. Ich hatte aber den Eindruck, auch innerhalb dieser Saison hat Julian Schuster ja durchaus, also es ist nicht eine gerade Linie, die der SC Freiburg da vollzogen hat, sondern er hat sich angepasst, hat immer wieder Entscheidungen getroffen und der Fußball des SC hat sich ja auch verändert. Also das hört sich jetzt total absurd an, aber es gab ja Spiele, die waren wirklich schwer anzugucken in dieser Saison. Was hat er da für eine Entwicklung genommen, deiner Meinung nach?
Ich finde es ganz schwierig zu sagen. Ich hoffe in meinem Herzen, dass der Fußball, den man in den letzten Wochen gesehen hat, der Fußball ist, den Julian Schuster auf Dauer sehen möchte. Mhm. Weil also Anfang und vor allen Dingen Mitte der Saison war es wirklich, also es war, du hast es gerade noch sehr nett ausgedrückt, finde ich, also dafür, dass du das ja als ein bisschen neutralerer Mensch machen musstest, musste ich mir häufiger im Bundesliga-Wochenende gucken, boah, die armen Leute, die jetzt nicht Freiburg-Fans sind und sich das antun. Es war sehr oft, also sehr langsame, tiefe Ballzirkulationen, dann, wenn sich keine Lücke aufgetan hat, lange Bälle schlagen, in der Hinrunde auch noch meistens auf Höhler, der ganz gut darin ist, Kopfballduelle zu gewinnen, zum Weiterleiten, aber der hat dann meistens nicht mehr die Tiefe attackiert. Da ist Matanovic einfach ein bisschen besser darin, den Ball auch tatsächlich festzumachen und am Fuß den weiter zu verarbeiten.
Wie man gestern vor der roten Karte gesehen hat.
Richtig. Dann war Niklas Beste war noch gar nicht drin, Anfang, Mitte der Saison, der sich einfinden musste auf der Rechtsaußenposition als Doan-Ersatz. Man hat viel Eggestein-Osterhage gespielt mit Mansambi davor, was einfach in Sachen Kreativität aus dem im Übergangsspiel einfach keine tolle Lösung ist im Bundesliga-Geschäft, weil da einfach beide relativ ähnliche Stärken haben und das dann nicht so richtig gut matcht fürs Spiel. Und es ist vielleicht ein bisschen unfair, das an einer Person zu erzählen, aber eigentlich wurde es besser ab Oktober, ab dem Moment, als Mansambi und Yuito zusammen auf dem Feld standen. Da hatte man schon die erste Phase, wo es so für 4 bis 6 Wochen relativ spaßig war, weil die beiden einfach sehr, sehr viel fürs Freiburger Spiel öffnen, weil man dann einfach Möglichkeiten hatte, ins Zentrum reinzuspielen und da Spieler zu haben, die Lösungen finden im Zentrum. Das ist, sieht man, finde ich, selbst wenn man Bundesliga weit guckt, nicht sonderlich häufig in irgendwelchen Teams. Und dann hat sich das wieder ein bisschen verlaufen. Ich finde auch durch die Müdigkeit über den Jahreswechsel und vielleicht muss ich auch ehrlich sagen, ich war in der Zeit selber relativ kritisch häufig, war dann auch in Sachen zweiter Plan, den man in einem Spiel hat, wenn der erste nicht funktioniert, Weiterentwicklung einzelner Spieler. Ich war für ein paar Wochen richtig frustriert und ich glaube, man geht dann oft so ein bisschen unter im Tagesgeschäft, weil man gar nicht so den Schritt zurückgeht und einfach mal so drauf guckt, dass die gerade auch alle 3 Tage spielen und dieser sich dann so einen Prozess, der sich verselbstständigt, dass die Spiele weniger attraktiv werden und die Beine werden schwerer und Mansambi verliert für eine Zeit lang komplett die Leichtigkeit, die ihn normalerweise ausmacht und dass man da gar nicht so ein bisschen reinkommt, warum ist das jetzt eigentlich so, sondern man ist dann frustriert, weil man alle 3 Tage ein richtig schlimmes Fußballspiel sieht und man dann irgendwelche 0-0s hat oder irgendwelche Spiele sich mit 1-0 durchwirkt oder dann auch mal Spiele verliert ohne groß eigene Torchancen. Und dann gibt's den Kipppunkt eigentlich mit dem Leverkusen-Spiel, würde ich sagen, wo man dann auch den richtigen Gegner zur richtigen Zeit da hat, weil man einen Gegner da hat, der halt einem ermöglicht, das zu tun, was man jetzt die letzten Wochen extrem getan hat. Nämlich man versucht, den zu locken. Man versucht, einen Gegner zu kriegen, der einen wirklich hoch anpresst. Und dann sucht man Passwinkel ins Zentrum rein und löst von da aus das Spiel auf. In so, man kontert, eigentlich macht man ja ständig Kontertore, ohne dass man in Kontersituationen ist, weil man einfach versucht, sich da große Räume aufzureißen. Weil vor allen Dingen man Sambi da drin halt einfach absurd ist.
Ja, und das ist eben das Interessante, weil du am Anfang eines Freiburger Angriffs, also sprich, sie haben im Aufbauspiel haben sie den Ball und sie werden hoch angelaufen. Du kannst nie sagen, selbst wenn du Highlights guckst, da kann man es erahnen, dass wahrscheinlich eine Chance draus wird, aber du kannst nie sagen, wird es jetzt ein total langweiliges, wir schieben hinten den Ball rum, irgendjemand spielt einen Fehlpass und es passt und es gibt einen Einwurf für einen Gegner, oder spielen sie sich jetzt genau mit demselben Tempo, das sie immer bei ihren Angriffen haben, jetzt dann durch. Das ist mir ganz extrem in den letzten Wochen aufgefallen. Ich guck gerade, ja, im Wolfsburg-Spiel war das nämlich so. Im Wolfsburg-Spiel, da hat Wolfsburg ja wirklich eigentlich ein ganz gutes Pressing-Konzept gehabt. Das Zentrum war sehr verdichtet durch Pejcinovic und Dagim und sie sind auch relativ häufig im Sprint angelaufen und Freiburg hat ja wirklich einen langsamen Spielaufbau. Sehr viel mit zwei Kontakten, manchmal auch mit drei Kontakten, aber eben es geht immer tak, 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 so in diesem Tempo geht es los. Und irgendwann kann es sein, dass auch mal dann ein langer Pass in die Tiefe kommt, dann geht natürlich alles schneller. Es kann aber auch sein, dass sie in diesem Rhythmus sich nach vorne spielen und erst dann etwas geschieht, weil dann eben der Steckpass kommt, das Dribbling von Mansambi, eben Lösungen sowohl über den Flügel als auch übers Zentrum. Und das finde ich ist auf einer Seite eine irre Qualität vom SC Freiburg, dass du eben nie weißt, wie legen sie den Gegner gerade zurecht. An Tagen, an denen aber die Präzision fehlt, die geistige Frische fehlt oder vielleicht auch einfach die ein oder andere Idee nicht gleich ist, also was man jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg sehr häufig gesehen hat und gegen den BVB auch, waren einfach Laufwege, die nicht zum Pass gepasst haben. Also dass jemand läuft in die Tiefe und der Pass kommt in seinen Rücken und dann gucken sich beide Spieler an und wissen so, ja okay, das ist jetzt ärgerlich. Ich hatte hier gerade die andere Idee und deswegen weiß ich nicht, ob das eine Stärke oder eine Schwäche vom SC ist, dass man aus diesen Situationen sowohl super gefährlich sein kann, als auch sich fast in so eine, Eintracht Frankfurt-Fans würden sagen, Dino Toppmöllersche Lethargie reinpasst. Und dann geht's halt dann doch wieder zurück auf den Innenverteidiger. Und wenn dann nicht Matthias Ginter die Idee hat, weil der kann das lesen wie kaum jemand, finde ich, wann es jetzt den Pass ins Zentrum braucht und wann man vielleicht dann doch nochmal hinten rumspielt oder wann man vielleicht auch schnöde die Linie entlang spielt, dann passiert halt sehr wenig. Und ich frage mich ehrlicherweise auch, ist das jetzt ein weiterer Schritt auf der Entwicklungsstufe des SC Freiburg? Weil das ist ja eine tolle Qualität, erstmal aus Ballbesitz heraus potenziell immer dir eine Chance erspielen zu können. Oder liegt das vielleicht auch in der Hand und am Fuß sehr, sehr guter Einzelkönner, die dann doch wieder in der Lage sind, das aufzubrechen? Ein Mansambi, ein Beste, ein Suzuki und so weiter und so fort. Wie denkst du denn darüber?
Ich habe jetzt zwei Aspekte, auf die ich gerne eingehen würde. Aber ich beantworte erst die Frage und komme dann nochmal ganz kurz zurück zum Ballbesitz. Ich habe mich das die letzten Wochen auch gefragt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es an Werdegang von Julian Schuster liegt, der ja als Entwicklungstrainer dann zum Cheftrainer wurde, natürlich auch davor Trainerlehrgänge gemacht hat und einen Trainerschein hat. Aber ich habe ganz häufig das Gefühl, Julian Schuster ist ein besserer Individualtrainer als ein Kollektivtrainer. Und das Freiburg, das war, finde ich, auch in der letzten Rückrunde sehr auffällig. Also man kann das vielleicht vergessen, wenn man ihn in Frankfurt sieht, aber Litz Doan war letztes Jahr einer der besten Spieler der Liga in Freiburg. Weil man es aber auch geschafft hat, ihn ständig in Situationen zu bringen, in denen er einfach glänzen kann. Vincenzo Grifo macht das in Freiburg seit Jahren, aber der bringt sich auch die ganze Zeit selber in diese Situation. Und jetzt hat man Anfang der Saison teilweise noch relativ ähnlich gespielt, hat dann auch relativ viel diagonal verlagert auf Flügel, um da Leute zu isolieren. Und das ist aber gar nicht bestes Spiel. Und dann hat man jetzt so nach und nach gesehen, das Spiel stellt sich um auf die Stärken der jetzt krassen Individualspieler. Jetzt ist halt sehr viel drauf zugeschnitten, was Mansambi und Yuito gut machen. Und man spielt den rechten Flügel so an, dass man, wenn man Beste den Ball gibt, dass er direkt zwei, drei Passoptionen hat, um dann ein Spiel zu öffnen für einen. Und dann geht man erst danach in die Tiefe. Und dass man da so eine Umstellung drauf hat, einfach zu sagen, okay, wer ist jetzt gerade im Kader der beste Spieler? Und darum bauen wir jetzt auf, wie wir spielen. Ich will das jetzt nochmal sehen, weil wir werden sehen wahrscheinlich, dass Mansambi im Sommer den Verein verlässt Und dann wird es nächstes Jahr wahrscheinlich irgendeinen anderen Spieler geben, um den rum man das machen müsste. Und wenn sich das dann nächstes Jahr wiederholt, dann würde ich sagen, es ist ein Muster. Weil zweimal kann es auch einfach nur ein Zufall sein und eine Entwicklung, die es auch sonst gegeben hätte mit dem Kader. Und vielleicht noch allgemein zum Thema, wie man aus Ballbesitz zu Chancen kommt. Ich finde auch, dass das Wolfsburg-Spiel ein gutes Beispiel dafür ist, weil ich habe das auch im Stadion gesehen und ich finde, im Stadion ist es häufig noch mal ein bisschen auffälliger, wie viel eigentlich bei Freiburg passiert, während der Ball tief zirkuliert. Mhm. Und wie kurz dann diese Passfenster aber auch immer offen sind. Also Lienhardt spielt gestern zum Beispiel einen Pass, der so einen Chip über die Kette, den dann Treu hinter der Kette runternimmt. Und dieses Passfenster ist halt irgendwie eine halbe Sekunde offen, weil Treu dann danach im Abseits stehen würde und der muss genau da runterkommen. Und an Tagen, an denen man das Gefühl hat, Freiburg ist ein bisschen müde, spielt man sich so in Situationen rein und jemand bietet einen tiefen Lauf an und man denkt sich im Stadion die ganze Zeit, da ist der Raum, und dann sieht den Lienhardt oder Ginter aber so einen Tick zu spät und dann muss es wieder abdrehen und wieder verlagern. Und gegen Wolfsburg war der Grifo, finde ich, sehr auffällig, der echt häufig im Zentrum den Ball bekommen hat und einen Pass in die Tiefe hatte, der dann kurz auf war und er hat ihn dann aber nicht rechtzeitig gesehen und dann war wieder Ball zurück. Und das ist, an manchen Tagen ist das dann so ein Thema, und gerade gegen Wolfsburg hatte man das Gefühl, dass das Thema eher mentale Müdigkeit als physische Müdigkeit war, und da fehlt ja dann halt vielleicht diese halbe Sekunde und das macht dann Spiele manchmal sehr anstrengend.
Und das macht ja auch die Bewertung der bisherigen Saison, finde ich, schwierig, denn es wäre völlig falsch, zu kritisch mit dem SC Freiburg zu sein, weil eben sowohl du spielst in drei Wettbewerben sehr, sehr lange mit dem Kader, du hast Verletzungen und so weiter. Also das muss man mit meinem berechnen, plus eben die Müdigkeit, die du ja auch, wo du ja auch gerade nochmal erklärt hast, was das mit dem Freiburger Spiel zu tun hat. Aber gleichzeitig kommt man ja auch nicht dran vorbei, dass man sagen muss, mit einer Bilanz von 12 Siegen, 8 Unentschieden, 12 Niederlagen und einer negativen Tordifferenz mit -8, das brüllt einen jetzt auch nicht an und schreit Europapokal jetzt einfach nur in der Bundesliga. Wie gehst du denn mit dieser Ambivalenz um? Wie gut oder schlecht war denn jetzt zum Beispiel auf die Bundesliga bezogen die bisherige Saison vom SC?
Ich würde sagen, man ist Siebter, weil der Rest nicht besser ist. Das ist de facto die Wahrheit. Würde Frankfurt eine einigermaßen normale Saison spielen, dann würden wir nicht mehr von Platz 7 reden wahrscheinlich. Es ist manchmal etwas frustrierend, weil man das Gefühl hat, man hat sich selber in diese Situation rein manövriert. Du hast vorhin den Winter schon mal angesprochen. Man hat im Winter zusätzlich zu dem sowieso schon sehr dünnen Kader, obwohl man wusste, dass man noch in drei Wettbewerben dabei ist, Dingchi und Adamu noch abgegeben. Adamu noch eher vertretbar, meiner Meinung nach, weil Matanovic in der Hinrunde aufgrund von, der ist nach Freiburg gekommen, war erstmal verletzt, da war in der Hinrunde nicht so viel eine Option für lange Zeiten. Das war irgendwie okay, aber mit Dingchi hat man dann, der ja in der Hinrunde auch noch viel hängende Spitze gespielt hat in Freiburg, hat man de facto den einzigen Backup für Yuito Suzuki abgegeben, der nicht Mansambi heißt, den man ja aber auch nicht nach vorne schieben konnte, weil man im zentralen Mittelfeld niemanden hatte. Und später im März hat man dann noch erfahren, weil ab dann mal Patrick Osterhage raus wegen seiner Knieverletzung, dass der eigentlich im Winter schon durch Schmerzen durchgespielt hat und da eigentlich schon bewusst war, dass es sein kann, dass er für die Rückrunde keine Option ist. Und das sorgt dann dafür, dass man in der Rückrunde de facto drei Wettbewerbe mit den gleichen 14 bis 15 Spielern durchgespielt hat und dann auch häufiger Spiele hatte, wo nur Höhler und Scherand eingewechselt wurden, weil man dem Rest des Kaders einfach nicht, oder vielleicht mal einen Außenverteidiger noch gewechselt für die letzten 5 bis 10 Minuten. Aber man hatte eigentlich keinen Push mehr von der Bank. Und mir ist bewusst, es ist, glaube ich, schwierig, wenn man so in dieser Übergangsphase ist von einem Mittelfeld-Abstiegskampfteam zu einem Team, das jetzt dann doch relativ regelmäßig international gespielt hat, dass du einen Kader hast, der in der Breite die gleiche Qualität hat. Das wäre gar nicht das, was ich erwarten würde. Aber ich würde halt erwarten, dass man sich nicht selber Optionen beraubt, dass von Spielern, die man in der Bundesliga einfach mal, ohne groß drüber nachzudenken, mal reinrotieren kann in die Startelf oder eine halbe Stunde spielen kann am Ende. Und das hat halt gefehlt, vor allen Dingen in Kombination damit, dass man dann die Jugendspieler, die man dafür auf die Bank gezogen hat, die haben dann auch nicht gespielt. Also das war jetzt auch nicht so, als hätte man das Gefühl gehabt, okay, man lässt den Kader hier bewusst frei, damit jemand nachstoßen kann. Sondern man hat einfach den Kaderplatz freigelassen, und um ihn freizulassen. Und das mit der Ambition, die man hatte gleichzeitig für die Dreifachbelastung, war aus meiner Sicht eine Schwächung, die man sich gar nicht unbedingt hätte selbst aufladen müssen.
Aber müsste man da nicht oder könnte man da nicht auch den Verantwortlichen mehr vertrauen? Nachdem wir jetzt ja schon gesehen haben, wir haben in der letzten Saison was ganz Ähnliches kritisiert und dann wurde es besser und ist natürlich dann eine, also du kannst es weder belegen noch widerlegen, dass es quasi auch besser geworden wäre, wenn schon 10 Spieltage vorher diese Entwicklung eingesetzt hätte, wieder mehr auf Jugendspieler zu setzen. Aber solange es funktioniert, könnte man doch auch sagen, es sagt ein bisschen was aus über die Jugendspieler, die eben dann nicht die Chance bekommen. Und es spricht halt dafür, aber das wussten wir ja schon, auch aus der letzten Saison, Julian Schuster geht halt immer den sichersten Weg, also den risikoaverseren Weg, hätte ich jetzt gesagt. Das Risiko nimmt er nur in gewissen Dosen hin für Freiburg.
Also ich habe völliges Vertrauen bezüglich langfristiger Kaderentwicklung und ich bin mir auch sehr sicher, dass man im zentralen Mittelfeld nicht zu viele Spieler da langfristig reinbauen möchte, weil man einen Ruben Tarnutzer, der in Dortmund debütiert hat, da hört man im ganzen Verein für, wie talentiert man ihn hält. Aus U19 wird nächstes Jahr noch Michailovic nach oben kommen, der letztes Jahr bei der U17 WM ziemlich der prägende Spieler war für die Schweiz, die auch bis ins Halbfinale mitgeführt hat. Ich glaube, dass man da ganz viele Gedanken im Kopf hat, was man mit dem Kader langfristig machen möchte und warum man da denn dann nicht vollstopft, um da Wege nach oben nicht zuzumachen. Es ist für mich dann aber trotzdem ein Unterschied, ob ich sage, okay, ich hole hier jetzt niemanden on top dazu oder ob ich sage, okay, ich verdünne meinen sowieso schon dünnen Kader noch mal mehr, weil man ja immer so ein bisschen im Zwiespalt steht zwischen langfristiger Planung und kurzfristiger Ambition. Und für die kurzfristige Ambition war halt, wir hatten das Auswärtsspiel in Mainz und in der letzten Sekunde sieht so aus, als würde sich Johan Mansambi schwer verletzen. Ja. Und Freiburg-Fans waren einfach kollektiv komplett schockiert, weil das ein Spieler, also klar, wenn dein bester Spieler im Kader, okay, zweitbester Spieler, Matthias Ginter existiert, wenn dein bester Offensivspieler im Kader sich verletzt, ist es für jede Mannschaft ein herber Schlag, also auch für Bayern ist es ein herber Schlag, wenn sich Michael Olise oder Harry Kane verletzen, kannst du es halt nicht gleichwertig ersetzen. Aber der Gedanke war nicht nur, du kannst ihn nicht gleichwertig ersetzen, sondern du hast einfach niemanden mehr im Kader, der diese Rolle ausfüllen kann. Also nicht ansatzweise. Und dieses Risiko mit einzugehen, also wir haben ja vorhin am Anfang drüber gesprochen, Juito fällt aus und du greifst auf Höfler zurück, der damit seinen zweiten Startelf-Einsatz hat in dieser Saison. Und das ist jetzt gestern gut gegangen. Aber es ist auch deshalb gut gegangen, weil du halt nur diese eine Verletzung hattest. Und das ist, glaube ich, ein relativ geringer Verletzungsstand, so im Durchschnitt. Also dieser Kader war davon entfernt, einmal 3 Verletzungen zu haben und du kannst ein Euroleague-Spiel nicht gewinnen.
Ja.
Und das ist schon ein bisschen ein Weggeben von kurzfristiger Ambition, die das jetzt gar nicht eingetreten ist, weil man war einfach gesund durch die Rückrunde durch und dadurch war man im DFB-Pokal bis zum Halbfinale, ist da verdient ausgeschieden, kann aber auch mit ein bisschen Schiedsrichterglück vielleicht trotzdem weiterkommen, wenn das 2-1 für Höhler fällt, dann wird es eine sehr andere Verlängerung. Man ist jetzt im Europa-League-Finale, deswegen kann man erzählt Fußball ja immer von hinten, und von hinten erzählt hat man alles richtig gemacht, aber das war schon da war schon auch sehr viel Risiko dabei, dass das funktioniert.
Wobei, Risiko für was? Also das Risiko wäre gewesen, im Halbfinale auszuscheiden in der Europa League oder im Viertelfinale auszuscheiden in der Europa League. Also ich meine, auch das Spiel gestern, so ehrlich muss man sein, schau dir die Expected Goals an, 1,83 zu 1,84. Das war ein 2-2-Spiel, letztlich durch die Chancen hinten raus, die Braga hatte. Und wäre dieses Spiel noch 10 Minuten länger gegangen, meine Vermutung wäre auch, dass da noch ein Treffer gefallen wäre, weil da Freiburg ganz schön tief stand und sich eigentlich nicht mehr länger so wirklich befreien konnte. Aber was wäre passiert? Man wäre im Halbfinale ausgeschieden und das wäre ja trotzdem der größte Erfolg der Vereinsgeschichte gewesen. Also ich kann schon auch den Ansatzpunkt der Vereinsverantwortlichen verstehen, dass sie alles bewerten, auch quasi wie verhalten sich Spieler, die man dann abgibt im Training, wie ist die Dynamik in der Gruppe. Gleichzeitig weißt du auch, du hast mit Julian Schuster jetzt eben nicht den Trainer, du hast es ja schon angesprochen, der immer 5-mal wechselt in jedem Spiel, sondern das heißt, du hast schon ab dem Kaderplatz, ja, 13, 14, 15, da fangen schon die unzufriedenen Spieler an, weil sie eben in ihren Augen zu wenig Minuten bekommen. Und dann finde ich, ist es dann nicht vielleicht auch einfach Teil des berühmten Freiburger Wegs, dass man dann sagt, ja gut, das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen dünn für drei Wettbewerbe, aber wir machen uns hier keine anderen Themen damit auf. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir trotzdem ja eine gute Saison gespielt hätten. Wenn jetzt Freiburg rausgegangen wäre im Viertelfinale und meinetwegen auch gegen Hertha im DFB-Pokal, das wäre zwar nicht schön gewesen, weil das war auch eines dieser ganz fürchterlichen Spiele, wo man im Elfmeterschießen da weitergekommen ist. Da hätten wir zwei jetzt nicht gejubelt und hätten nicht gesagt, oh, was war das für eine tolle SC Freiburg-Saison, aber wir hätten trotzdem drüber geredet, wie krass gut Mansambi ist und dass der jetzt wieder wahrscheinlich ganz viel Geld bringen wird und wie sie das schon wieder geschafft haben. Also eigentlich hätte sich ja nichts verändert.
Ich habe da gar kein großes Gegenargument dagegen. Ich hatte einfach im Winter schon das Gefühl, dass das was Historisches werden könnte. Ich hätte nicht gedacht, dass man ins Europa-League-Finale einzieht. Aber ich fand's auch keine ausgeschlossene Möglichkeit, dass man sehr weit kommt. Man muss ehrlich sagen, die Europa-League ist ein so viel besserer Wettbewerb, seit die Champions-League-Absteiger nicht mehr runterkommen. Den Wettbewerb an sich aufwertet. Und man dann nicht irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie auf 17 bis 24 war in der Champions-League, aber letztlich kommt dann irgendein Top-Team runter, wo du sagst, okay, eigentlich gehört ihr nicht in diesen Wettbewerb rein. Und deswegen, man hatte jetzt auch noch Glück mit dem Turnierbaum, da hatte Stuttgart deutlich mehr Pech. Die hatten mit Porto schon einen sehr harten Gegner und danach hätten sie einen der Engländer schon im Halbfinale bekommen. Aber dass diese Möglichkeit da war, war klar. Ich kann es trotzdem, also deine Argumente sind alle valide, deswegen will ich da jetzt gar nicht gegen argumentieren, nur um das Gegenargumentieren willens.
Ja, ich meine, das zeigt halt auch einfach, dass es Schwarz und Weiß nicht gibt. Und dass es halt verschiedene Perspektiven gibt. Und dann müssen die Entscheidungsträger, die müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Und beim SC Freiburg ist es aber jetzt über Jahre hinweg gesehen, nicht nur in dieser Saison so, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Und das ist der ganze Unterschied zu eben anderen Teams. Plus, du hast eben dieses unheimliche Glück, so über einem Goldstollen zu wohnen, aus dem immer wieder Nachwuchsspieler rauskommen, die dann erst durch sportliche Leistung Geld bringen, weil deswegen bist du immer wieder in der TV-Geldtabelle gut postiert, du qualifizierst dich mal für Pokal-, Europapokal-Runden, du kommst im DFB-Pokal weit, also da bringen sie schon mal quasi aktiv Geld rein und dann in dem Moment, wo sie den Verein verlassen, eben wieder. Also das ist ja irre, wenn man sich die Abgänge, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, also fangen wir mal 22, 23 an, hast du Schlotterbeck, der weggeht zu Dortmund, nächste Saison Schade und Flecken, die weggehen, ist mir schon klar, sind jetzt nicht alles Jugendspieler von Freiburg, aber die meisten, dann hatten wir so ein Übergangsjahr, haben wir ja hier auch drüber gesprochen, wo man dann zum ersten Mal so ein bisschen den Kader auch zusammenhalten konnte, aber jetzt eben Litz Doan in der letzten Saison plus Röhl musst du ja eigentlich schon mit dazu rechnen, auch wenn das quasi faktisch gesehen erstmal noch eine Laie war, aber jetzt eben greift er dann die Kaufpflicht. Also, was zeichnet denn den SC Freiburg da aus? Ist es wirklich immer noch, in Anführungszeichen, nur die Nachwuchsarbeit? Also, was macht denn da Freiburg offenbar immer noch so viel besser als fast alle anderen Bundesligisten?
Ich glaube, man hat, da spricht sehr viel dafür, eine der besten Scouting-Abteilungen Deutschlands. Was sich auch dadurch aus irgendwie deutlich macht, dass man, also die Jugendspieler sind jetzt nicht mehr überwiegend aus Freiburg, die hier rauskommen, aus der Fußballschule, sondern es sind dann doch auch häufig Spieler, die mit 16, 17 nach Freiburg kommen. Mansambi kam aus Genf in die U19 in Freiburg. Ein Cedilia, der letzten Sommer gegangen ist, kam davor aus Metz. Ein Ogbus kam aus der Schweiz auch nach Freiburg. Also man ist da jetzt schon relativ früh tätig, auch international tätig, und schaut aber tatsächlich, dass man häufiger auch Spieler holt, die jetzt gar nicht also man holt jetzt nicht Martin Ødegaard, boah, das ist lange her, ich bin auch alt, Martin Ødegaard ist nicht mehr 16, ne?
Auch gehört, dass der auch in einem anderen großen Finale steht. Genau. Ich weiß nicht, welchen Wettbewerb es neben der Europa League noch geben sollte, aber ist mir zu Ohren gekommen.
Nee, genau, aber also Joao Mansambi war kein Schweizer U-Nationalspieler, als er nach Freiburg gewechselt ist, sondern man hat trotzdem früh die Anlagen gesehen und dann war er ehrlicherweise in Freiburg auch in der U19 kein herausragender Spieler, sondern man hat ganz häufig das gewisse Talent, ich weiß auch nicht, ob da Clemens Hartenbach immer noch der Hauptverantwortliche gibt oder ob es in der Scouting-Abteilung ein paar Unsung Heroes gibt, von denen wir nicht so viel wissen, aber man kann es offensichtlich sehr gut, Spieler einschätzen zu können, wo die noch Reserven haben und dann auch Geduld mit denen zu haben, dass sie die ausschöpfen können in Freiburg. Das ist, glaube ich, immer noch in der Fußballschule die größte Stärke im Vergleich zu vielen anderen Vereinen. Viele andere Vereine reden davon, dass sie ihren Jugendspielern Zeit für Entwicklung geben und Ergebnisse im Zweifel nicht so weit oben stehen. Und in Freiburg lebt man halt tatsächlich ein bisschen damit, dass man auch im Zweifel sagt, okay, wir waren jetzt in der U19 zweimal nicht in der Meisterschaftsrunde in der Bundesliga und ich mache mir trotzdem keine Sorgen, dass aus den U19-Jahrgängen nicht vielleicht trotzdem ein, zwei Spieler rauskommen, wenn man einfach sagt, okay, ihr habt jetzt trotzdem Zeit bekommen auf dem Niveau, weil wir einfach sehen, wo es für euch hingehen kann und nicht, wo ihr jetzt gerade seid. Dass man da einfach ein bisschen mehr noch Richtung Entwicklung denkt. Und das mit dem Scouting zieht sich halt auch durch im oberen Bereich. Yuito wollte man schon im Sommer 24 eigentlich holen. Da war man auch, da hat nicht arg viel gefehlt. Es hat dann nicht geklappt, kam dann diesen Sommer für deutlich mehr Geld, als er damals gekostet hätte wahrscheinlich. Aber da hat man relativ früh gesehen, was er dem Spiel bringen kann, hat dann aber auch ein paar Wochen gebraucht, bis es auch tatsächlich zu sehen war. Igor Matanovic war, wenn ich dran denke, wie groß diese Aufregung letztes Jahr war, dass man Doan für nur 21 Millionen nach Frankfurt abgibt und dann deren Ersatzstürmer holt für 7 Millionen und was das für ein schlechter wirtschaftlicher Deal ist. Und mir war das immer sehr, mir ist das immer tatsächlich sehr egal. Wir sind Ablösen im Fußball ganz allgemein sehr egal. Vor allen Dingen in Freiburg, sagen wir so. Ich vertraue, die finanzielle Entwicklung spricht für sich. Mhm. Wenn Oliver Deki sagt, er ist mit irgendwas glücklich, dann bin ich damit auch glücklich. Da hat man aber auch bei Igor Matanovic, der hat in der zweiten Liga ganz viel gezeigt und er hat in Frankfurt ganz viele, so ganz kleine Ansätze gezeigt. Ein, zwei gute Euroleague-Spiele, aber in der Bundesliga nie so richtig zum Zug gekommen. Und man hat aber an das geglaubt, was man in ihm gesehen hat. Und dann hat es bei ihm auch ein bisschen die Hinrunde gebraucht, in dem Fall jetzt aber aus Verletzungsgründen. Und in der Rückrunde ist er halt voll da und gibt dem Spiel genau das, was man haben möchte. Und das, natürlich gibt es ja auch Fehleinkäufe, aber die sind sehr selten.
Ja, und gleichzeitig finde ich, gibt's noch den interessanten Nebenaspekt, dass immer oder fast immer, wenn Jugendspieler beim SC Freiburg sich in der ersten Mannschaft festspielen und dann meistens ja auch sehr gut spielen, ansonsten würden sie sich nicht festspielen, dann hat man immer wieder auch den Eindruck, ah ja, das ist genau das, was gerade auch gefragt ist im modernen Fußball. Also du hattest irgendwie, als Nico Schlotterbeck hochkam, da war ein Innenverteidiger, der einen guten Aufbaupass spielen konnte, war eben genau so viel wert, wie er dann wert war, als er zum BVB gewechselt ist. Während man jetzt gerade wieder auf eine Phase zustößt, deswegen bin ich auf Ocbus ehrlicherweise sehr gespannt, den noch öfter zu sehen. Und Rosenfelder, darf man natürlich nicht vergessen, dass der ausgefallen ist. Ich glaube, jetzt werden, in Zukunft werden bald wieder so die klassischen Innenverteidiger-Tätigkeiten fast wieder ein bisschen wichtiger werden, weil die gehen manchmal ein bisschen verloren, wenn man nur so auf Aufbaupässe guckt. Aber Mansambi zum Beispiel und Merlin Röhl ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. In einer Zeit, in der alle nach ihren flinken Außenspielern gesucht haben und nirgendwo die Vakanz guter Spieler so groß war wie auf der Außenverteidigerposition, weil eben im modernen Fußball alles über die Flügel kommt, hat er auf einmal wie durch Zauberhand der SC Freiburg zentrale Mittelfeldspieler, die da auch was machen können. Und du hattest quasi den kleinen Florian Wirtz, sage ich jetzt einfach mal, der quasi so in seiner Person zusammen mit Jamal Musiala für einen Trend steht, den ja aber der SC Freiburg interessanterweise auch bedient. Und ich frage mich, ob das Zufall ist, das kann sehr, sehr gut sein, oder ob vielleicht das auch die Qualität des SC ist, dass er ein Gespür dafür hat, wo sich der Fußball hin entwickelt, was man braucht. Denn ein Mansambi hätte vor 3 Jahren noch eine ganz andere Rolle wahrscheinlich gespielt, als er es eben jetzt tut, wo dir ständig Gegner im 5-4-1 tief in der eigenen Hälfte begegnen.
Ich glaube, meine Antwort wäre gar nicht das Gespür, sondern eher ein bisschen, dass man sich von Trends gar nicht so sehr treiben lässt. Ich glaube, das ist eher das Ding in der Jugendarbeit und dass man dann vielleicht Spieler, die bei Vereinen, die sehr, sehr stark darauf achten in der Jugendarbeit, okay, wir müssen jetzt dahin bringen, wo gerade der Fußball hingeht und dann schaut man so ein bisschen, okay, wer fällt da durchs Raster und wir halten den trotzdem für talentiert und dann findet er halt einen Platz bei uns. Das wäre, glaube ich, eher meine Erklärung dafür. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also vielleicht täusche ich mich, vielleicht gibt's auch irgendjemanden in der Fußballschule, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als drüber zu philosophieren, wo der Fußball sich hin entwickelt und danach stellen wir uns auf, aber ich glaube es ehrlicherweise nicht. weil dafür gibt's auch zu viele Stories in Freiburg, angefangen von Maxi Philipp, da war die ja ganz, ganz groß vor 10, 12 Jahren, der bei der Hertha durch die Fußballschule rausgefallen ist, weil er einfach zu schmächtig war. Und dann hat man in Freiburg gesagt, das ist uns egal, der kann kicken. Und dann hat er hier einen Platz gefunden. Und diese Stories hört man schon häufiger, dass man hier eher früher ein bisschen anderen Fokus legt.
Das ist jetzt eine sehr nischige Frage, aber weißt du zufällig was darüber? Ist die Rotation im Kader in den U-Teams beim SC geringer als bei anderen? Also der Normalfall in Anführungszeichen ist, dass von Jahrgang zu Jahrgang, so beginnend ab der U14, 30% des Kaders ausgetauscht werden. Ist das beim SC auch so? Also Zahlen wirst du jetzt wahrscheinlich nicht haben, aber so ein Gefühl.
Mein Gefühl ist, dass es ähnlich ist.
Ah, okay, schade.
Genau.
Das ist nämlich meine These, was Arsenal gerade besser macht. Also ich bin da jetzt auch noch nicht ganz tief eingestiegen. Ich habe leider gerade nicht die Zeit dafür, aber können ja gerne die Hörerinnen und Hörer da draußen machen. Aber meine Arbeitshypothese ist, dass beim FC Arsenal jetzt gerade im Profiteam Spieler landen, die über 10 Jahre hinweg, zum Teil sogar länger, in der Jugendakademie war. Weil mein Eindruck ist, dass wahrscheinlich auch verbunden mit der Person Per Mertesacker, die Fluktuation dort nicht so hoch ist wie in eigentlich allen anderen Nachwuchsakademien. Und das fände ich einen interessanten Befund, weil ich glaube nämlich bei Arsenal ist es auch so, dass die das Individuelle sehen und die individuelle Förderung und vielleicht, aber das habe ich jetzt eben noch nicht nachprüfen können, vielleicht ist es dann so, dass in den Saisonbewertungsgesprächen, die es dann mit jedem Spieler gibt, gar nicht so sehr gefragt wird, was fehlt dir, sondern was ist eigentlich im letzten Jahr dazugekommen. Und ich glaube nämlich, dass das ein Fehler ist im deutschen Nachwuchsbereich. Ich habe mich auch neulich mit jemandem unterhalten, der hat mir erzählt, dass sie U-Trainer haben, die haben eine Ex-Liste und dann steht dann, da stehen dann verschiedene Komponenten des Fußballs drin, Standardtraining, Konterabsicherung, Viererkette, Fünferkette, Umschaltspiel, Aufbauspiel und so weiter und so fort. Und immer wenn sie genügend Trainingseinheiten zu einem Thema gemacht haben, machen sie da einen grünen Haken hin. Und dass es da dann eben passieren kann, dass du sagst, hey, wir wollen Spieler XY hochziehen und dann sagt der Trainer, nee, können wir nicht, der hat noch nicht Standards mit uns trainiert. Und das würde ich dann mal so als den Gegenentwurf denken. Das ist dann nicht das individuelle und positiv getriebene Trainieren, sondern das verwaltende, verbeamtete Abarbeiten von Skills, wo aber ehrlich gesagt dann ja der individuelle Spieler hinter der Excel-Datei verschwindet.
Also um deine These vielleicht zu unterstützen, diesjährige U17, 27 Leute im Kader, 4 sind von extern dazugekommen, die anderen 23 sind einfach aus der U15 durch. Also würde dafür sprechen.
Also wenn da jemand mehr weiß da draußen, ich weiß ja, dass auch manche Nerds aus den Vereinen hier reinhören, meldet euch bei mir, im Hintergrundgespräch natürlich, ich werde euch nicht zitieren, keine Sorge. Okay, aber jetzt sind wir sehr, 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 sehr nischig abgedreht. Das Interessante ist, dass ja bei dieser SC Freiburg-Saison, wir müssen jetzt noch nicht komplett dem Royal vorgreifen, aber erwähnen wollte ich es mal kurz, weil wir eben gerade bei Kaderzusammenstellung und Transfers sind. Es hat ja gar nicht alles funktioniert. Also Irie zum Beispiel mit seiner Malaria-Infektion, der konnte ja bisher eigentlich nur andeuten, was man in ihm gesehen hat. Und immer wenn er es angedeutet hat, dachte man sich auch, oh, hoffentlich wird er einfach fit, weil das ist ja Wahnsinn, was der kann am Ball. Ehrlicherweise hat man aber auch hin und wieder das typische Freiburger Neuzugang-Problem gesehen. Du brauchst ein paar Monate, bis du weißt, was alle anderen hier machen und was du vor allem auch zu tun hast auf deiner Position. Auch deswegen, glaube ich, spielt er dann doch noch nicht so die große Rolle, oder?
Ja, und ich frage mich bei ihm auch ein bisschen, wo es hingeht, weil er eigentlich erstes perfekt, also er ist eigentlich die Gegenthese zu dem, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass man das Spielsystem dann darauf baut, was die Spieler gut können und die kriegen dann jeweils ihre Rolle, in die sie gut reinpassen und Irie passt ehrlicherweise in keine Rolle, die Freiburg aktuell auf dem Spielfeld bedient, so richtig gut rein. Also er kann auf rechts außen nicht das liefern, was Beste oder davor Doan geliefert haben in Sachen tatsächlich Aufbauelement zu sein und einen Angriff mit zu initiieren, auch wenn er bei Troyes auch teilweise tiefer gespielt hat, also diese hybride 3-4-3, 4-2-3-1 Rolle hat er dort auch gespielt, aber halt nie dann mit eigenem Ballbesitz tief zu sein, sondern er ist halt jemand eigentlich, der wie Scherhand auf der anderen Seite eher Spielzüge beendet, nicht sie selber einleitet. Und gerade dadurch, dass Bestes Entwicklung gerade so gut ist und man deswegen dann ihn häufig sehr viel spielt, ist es dann, glaube ich, auch echt schwierig für Irie gerade reinzukommen, weil du willst ja dann auch nicht deine Statik für die letzten 10 Minuten komplett aufbrechen in jedem Spiel. Also es gibt sicherlich Spiele, wo du dann einfach ein Tor brauchst und dann spielt er als Chaos-Element. Aber man hatte dann auch Spiele, man hat zum Beispiel das Ligaspiel in Stuttgart, verliert man spät durch Demirovic. Und da kommt Irie für die letzten 20 Minuten für einen sehr müden Beste. Und ab dem Moment, als er auf dem Feld ist, spielt Stuttgart konsequent nur noch über Mittelstädt und Führich, die natürlich auch mit die Besten sind in der Liga, darin sich zu kennen. Aber Irie verschläft eigentlich jede Rotation. Und aus einem Ballverlust von ihm fällt dann auch das 1-0. Und da fehlt aktuell schon noch sehr viel. Und ich glaube, es gäbe aber auch Situationen, in denen es gar nicht so auffallen würde. Und er muss da jetzt halt durch. Das wird in Freiburg immer so sein. Und ich bin gespannt, wie nächster Sommer aussieht mit einer kompletten Vorbereitung. Ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Saison einige überraschen wird trotzdem, weil das, was du gesagt hast, gerade mit Ball, die Dribblings, auch Passmomente tatsächlich, da ist schon, sind immer wieder so Flashes, wo man sich denkt, oh, deswegen.
Ja, und gleichzeitig wäre er aber jetzt auch nicht der erste Spieler, bei dem man feststellt, wenn man nicht bereit ist, ein bisschen was von seinem, also Ego klingt jetzt so ganz hart, aber im Fußball geht's halt ganz oft darum, ob du jetzt den Lauf machst, der dir gar nicht so viel bringt, du wirst jetzt damit kein Tor erzielen, aber du musst den Lauf halt machen, um irgendwie eine Lücke zu schließen, einen Pass zu finden, der dann gar nicht gespielt wird. Also du kriegst davon von niemandem Applaus und ehrlicherweise auch nicht vom Trainer, weil der erwartet einfach, dass du diesen Lauf machst. Und diese Art von Fußball spielt der SC Freiburg einfach, ja, im Grunde eigentlich schon seit Volker Finke, aber mit Christian Streich zu Julian Schuster gab es da einen Übergang. Und es gibt halt immer wieder Spieler, vielleicht gehört da Adamu auch dazu. Also bei der Frage, warum er sich trotz seiner guten Anlagen nicht durchsetzen konnte beim SC Freiburg, vielleicht ist das auch eine Antwort drauf. Es gab immer wieder Spieler, die das nicht in ihr System reinbekommen haben, aus welchen Gründen auch immer. Das muss auch gar nicht Egoismus und Individualismus gewesen sein. Vielleicht ist das auch manchmal so eine, du musst immer sehr viel mitdenken, wenn du beim SC Freiburg spielst. Du hast quasi keine Pausen innerhalb des Spiels, weil wenn du dir eine Pause nimmst, dann wissen das Gegner heutzutage auch ganz gut auszunutzen. Und vielleicht gehört er auch zu dieser Kategorie. Also ich bin ehrlicherweise noch ein bisschen skeptisch bei ihm, weil ich auch nicht den Eindruck hatte, dass er sich an seinen guten, gelungenen Aktionen so hochgezogen hat. Das ist nämlich zum Beispiel das, was mir bei Yuito Suzuki aufgefallen ist. Der hatte ja wirklich am Anfang der Saison auch seine Probleme und der hat auch manchmal Pässe gespielt, wo sogar ich sagen konnte, ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt Julian Schuster so nicht haben wollte, so quer vorm gegnerischen 16er zum Beispiel, so ein Pass, der super gut abgefangen und zum Konter genutzt werden kann. Aber wenn der gute Aktionen hatte und wenn er dann Tore vorbereitet hat, dann hatte ich den Eindruck, das macht was mit ihm, er baut jetzt quasi auf diese gelungene Aktion auf und macht die nächste Aktion, ohne eben verrückt zu werden und jetzt nur noch zu versuchen, zu kopieren, das, was er gerade gut gemacht hat. Und bei Irie habe ich da noch, also habe ich vielleicht auch zu wenig von ihm gesehen. Bisher ist mir das so noch nicht aufgefallen.
Ja, und ja, kann ich alles unterschreiben. Ich würde noch eine Sache sagen zum dünnen Kader. Jetzt haben wir einen weiten Schwenk gemacht, aber ich will noch einmal dahin zurückgehen. Man hat europaweit die meisten späten Gegentore oder die meisten Gegentore in der Nachspielzeit bekommen, also in den Top 5 Ligen. Wettbewerbsübergreifend, man hat auch sehr viele Spiele, deswegen ist vielleicht die Statistik nicht, wahrscheinlich, wenn man eine Quote machen würde, wäre man nicht auf Platz 1, aber.
Und es hilft auch nicht, 15 Minuten Nachspielzeit gegen den FC Bayern zu haben.
We don't talk about that. Genau, aber das ist eindeutig ein Problem in den letzten Wochen und ich frage mich aber auch immer ein bisschen bei so Geschichten, ich glaube, da ist auch ganz viel dann irgendwann so eine self-fulfilling prophecy. Weil das hat man gestern, finde ich, nach dem 3-1 gesehen.
Ja.
Gestern nach dem 3-1 hatten alle in dieser Mannschaft Angst vor dem nächsten späten Gegentor, wie man es in Stuttgart bekommen hat, wie man es letzte Woche in Braga bekommen hat, gegen die Bayern. Es hat sich jetzt gehäuft in den letzten Wochen. Und es war ja gestern wirklich abstrus. Man hatte dann diese zwei Eckbälle, wo Praga jemanden kurz hinstellt, und auch die Freischüsse kurz ausführt. Und Prager hatte jedes Mal so ein 4 gegen 2 oder 4 gegen 3 in Ballnähe. Und ich dachte mir so, ihr seid in Überzahl, schiebt da noch einen Spieler hin. Was komisch, ist los, ja, mit
sie
euch?
Haben auch in der allerletzten Ecke zwei Leute im Rückraum freistehen lassen.
Genau,
alle
richtig.
Im Strafraum.
Genau, und es ist davor auch bei jeder Flanke, alle verteidigen die Box, weil sie sich irgendwie denken, wir müssen dieses Tor jetzt verteidigen. Das war wirklich absurd. Und das kann ich mir nur damit erklären, dass es irgendwie halt was in den Köpfen gemacht hat, dass man das Gefühl hat, okay, es ist jetzt so oft passiert und jetzt, wir können es doch nicht schon wieder hergeben. Und viele Spieler haben ja auch noch mit Sicherheit diese Leipzig-Erinnerung ein bisschen im Kopf, wo man auch eigentlich dachte, man hat den Pokalsieg schon und gestern hatte man auch das Historische eigentlich sicher mit dem 3-0. Das ist definitiv ein Thema. Und aber ich glaube halt, es ist auch ein Kräftethema. Also in Stuttgart, das 2-1, ist wunderschön von Thiago Tomasch, den macht er wahrscheinlich auch nicht super häufig. Aber davor die Szene ist ja auch, dass Stuttgart auf der rechten Seite einen Ball hat und man sieht, wie man Sambi versucht, diesem, dem Stuttgart daher zu sprinten und man sieht ihm auch die Schmerzen an, während er diesen Sprint macht und er läuft eigentlich auch gar nicht normal, sondern er holt alles aus dem Körper raus, aber er kommt einfach nicht mehr hinterher. Und das ist sicherlich auch ein, also das ist auch davon ausgelöst, dass wir halt einfach einige Spieler haben, die jetzt über die letzten Wochen jedes Spiel durchgehen mussten.
Und ich finde, du merkst es da nämlich dann auch im Abgleich, dass da hilft dir ein Stück weit auch Erfahrung in solchen Phasen. Also Matthias Ginter, der ja sowieso eine unglaubliche Saison spielt und der auch gestern wieder fantastisch gespielt hat. Aber ein Teil dessen, was sein Spiel so gut macht, ist ja auch, er ist ein Meister des Offensivfouls ziehen. Gerade in diesen Schlussphasen. Wenn Matthias Ginter den Ball hat und jemand ist hinter ihm, dann weißt du, jetzt wird er irgendwann fallen und dann kriegt er den Pfiff. Das hat Philipp Lahm auch immer so gerne gemacht. Ich finde, der hat auch seine Größe dabei sehr gut ausgespielt. Und das ist nicht schön. Das ist auch nicht unbedingt immer fair, ehrlich gesagt, halt, weil es so eine Art des Zeitspiels ist. Es ist aber was dir Verschnaufpausen dann ermöglicht. Und ich finde, Ginter hat diese Ruhe, Lienhardt hat diese Ruhe, Eggestein hat sie, aber der pfeift manchmal einfach nach seinen 800 Kilometern, die er da gelaufen ist im Spiel. Also da ist einfach Müdigkeit, glaube ich, wirklich ein Thema. Aber also jetzt, wenn ich mir angucke, wer da in der Schlussphase auf dem Feld stand, Makengo, Ogbus, der irgendwie hinten noch helfen sollte, auch deswegen waren sie, glaube ich, so viel auf der letzten Linie, Treu, Mansambi total durch. Die sind halt einfach noch sehr jung und die haben noch nicht so viel erlebt. Und ich glaube, das hat sich beim SC öfter aufaddiert. Und die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, damit wir jetzt nicht schon wieder über den Kader reden, ich habe das Gefühl, dieses Segment haben wir ganz gut abgeliefert, ist dann der Blick nach vorne. Und zwar erstmal der unmittelbare Blick nach vorne. Denn alle reden jetzt logischerweise über Istanbul und Aston Villa. Und egal, was da passiert, ich meine, zu erwarten ist eine finale Niederlage, aber man weiß es nie. Und trotzdem wäre es eine tolle Saison und es wird ein einmaliges Ereignis. Es gibt jetzt aber auch ein Auswärtsspiel beim HSV und noch ein Heimspiel gegen Leipzig. Und ja, aktuell hat man einen Punkt Vorsprung auf die Eintracht auf Rang 7. Was erwartest du denn jetzt für diese nächsten beiden Spiele? Also gerade der HSV, das kommt ja eigentlich viel zu früh.
Ich bin gespannt, ob man am Sonntag nochmal alle Kräfte mobilisieren kann. Weil es gibt die Wahrscheinlichkeit, also ich hoffe, Dortmund macht seinen Job gegen Frankfurt. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Freiburg gut ist, dass Dortmund Gladbach verloren hat, weil die jetzt sich, glaube ich, zu Hause ein bisschen anständiger aus der Saison verabschieden wollen gegen Frankfurt. Und sollte Frankfurt dort verlieren oder schon, wobei den Unentschieden rechne ich, sollte Frankfurt in Dortmund verlieren, könnte Freiburg mit einem Sieg in Hamburg Platz 7 sicher machen, dann kann Augsburg von hinten auch nichts mehr machen. Und dann hätte man die Möglichkeit sozusagen zu sagen, hey, wir hauen in Hamburg nochmal alle Reserven raus und gegen Leipzig spielt halt wirklich einfach die also noch mehr B11 als gegen Dortmund. Man erholt sich da und zieht dann die Kräfte auf Istanbul. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was passieren sollte, wenn man, was ich für nicht unwahrscheinlich halte, in Hamburg nicht gewinnt, weil Hamburg schon auch eine Mannschaft ist, die ich als relativ energetisch wahrnehme. Gerade dann auch noch zu Hause im Volksparkstadion. Ich glaube, die können dir richtig wehtun. Vuškovic ist auch wieder gesund. Das heißt, die Taktik zu sagen, okay, wir machen ein bisschen entspannter, schlagen lange Bälle, das wirst du gerade dann gegen Vuškovic nicht machen. Da sah Matanovic schon im Hinspiel nicht sonderlich gut aus in der Luft. Deswegen, also ich finde es sehr, sehr schwierig jetzt für Sonntag. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie man Leipzig angeht. Weil einerseits wirst du den Platz 7 haben, der dir nur der garantiert dir das internationale Geschäft, weil Vallecano hat ja gestern Abend gewonnen, deswegen reicht dir Platz 8 nicht. Das heißt, eigentlich willst du da punkten. Gleichzeitig ist dann halt, gut, ich meine, es ist Samstag, Mittwoch, es ist nicht ganz dramatisch, aber es ist halt trotzdem 4 Tage später das Euroleague-Finale und keiner sollte sich da verletzen. Keiner sollte da irgendwie zu viele Körner lassen. Weil das wird das größte Spiel der Vereinsgeschichte sein und ich glaube, jeder in diesem Kader möchte den Titel gewinnen, auch wenn das Spiel sehr schwierig werden wird, aber deswegen, in meinem Kopf habe ich die ganze Zeit das Traumszenario, man zieht irgendwie dreckig dieses Spiel in Hamburg am Sonntag, hat Platz 7 sicher und kann gegen Leipzig einfach sagen, gut, ist jetzt 34. Spieltag, bisschen Freibier, bisschen die Sonne genießen.
Ey, da hat so sehr der SC-Fan aus dir gesprochen, dass du sagst, mein Traumszenario ist, wir ziehen dreckig diesen Sieg und nicht mein Traumszenario ist, wir gewinnen das. Da hast du dich gerade, das ist der Unterschied zwischen Bayern-Fans und SC-Fans, das kann ich dir wirklich aus nächster Nähe sagen. Ja, das ist natürlich die ironische Pointe, dass der SC seine Hausaufgaben gemacht hat, was den UEFA-Koeffizienten angeht, aber eben Rayo Vallecano bzw. Straßburg mit dem verschossenen Strafstoß eben verhindert hat, dass es auch dem SC zugute kommt und eben der fünfte Champions League Startplatz jetzt an Spanien fällt und nicht an die Bundesliga. Es ist schon interessant und ich meine, selbst wenn man jetzt das internationale Geschäft verpassen würde, würde ja trotzdem niemand in Freiburg von einem Misserfolg sprechen. Das ist ja auch das, was Freiburg so stark macht. Aber es wäre schon ein bisschen absurd. Plus, ich glaube, aus Spielersicht, wir haben jetzt die ganze Zeit über einen dünnen Kader gesprochen. Mhm. Die Spieler sprechen darüber, ja geil, ich kann hier ständig spielen. Genau. Viel besser als Training, macht eh viel mehr Bock. Und habe ich ja auch Bock drauf. Also die haben ja gerade auf die europäischen Spiele haben sie Lust. Und ich glaube, dahingehend hätte es schon eine Bedeutung, ob man das noch hinbekommt. Und dann wäre auch, ob das Conference League ist, jetzt glaube ich nicht der Riesenmakel. Zumindest schätze ich ehrlich gesagt sowohl das Umfeld als auch die Spieler so ein.
Genau, und man muss auch ehrlich sagen, in den ganzen letzten drei europäischen Saisons war immer, wenn es eine schlechte Phase gab, gab es danach irgendwie ein europäisches Heimspiel und dann hatte man wieder ein bisschen Flow für die Saison. Also vorletzte Saison hat der Michael Gregoritsch in der Hinrunde mal nicht getroffen und dann kam Piräus nach Freiburg. Man gewinnt 5-0, Gregoritsch trifft dreimal und entscheidet die nächsten beiden Bundesligaspiele jeweils mit 1-0 durch Tor Gregoritsch für sich. Das ist Freiburg hat so einen absurden Mechanismus gefunden, dass die Dreifachbelastung einfach keine, also zumindest in Sachen, also doch, eigentlich würde ich sagen, komplett über die Saison hinweg, die Dreifachbelastung ist für Freiburg keine Belastung, sondern eher eine Dreifacherfrischung. Man holt sich über die Euroliga einfach regelmäßig Selbstvertrauen für die Bundesliga. Das ist verrückt.
Die Dreifacherfrischung, das ist wirklich schön. Ja, und damit hast du ja aber auch indirekt halt schon angesprochen. Also, wenn man sich jetzt qualifizieren würde für den Europapokal, wäre das jetzt dann das vierte Mal innerhalb von 5 Jahren? Oder habe ich da falsch?
Ja, genau. Nee, ist richtig.
Und jetzt ist es zwar schon so, dass quasi in jeder dieser Saisons, wenn du guckst, wer ist quasi hinter dem SC gelandet, der eigentlich hätte von den Möglichkeiten her vor dem SC landen müssen, da findest du schon immer jemanden. Also, da hättest du irgendwie einmal irgendwie Frankfurt und Wolfsburg, die es nicht geschafft haben. Einmal hast du Leverkusen, Frankfurt und Wolfsburg hinter dem SC Freiburg gehabt. Dann haben es mal alle davon geschafft und Freiburg hat es eben verpasst. Da gab es ja gut Wolfsburg.
Und das aber auch nur, weil man last minute Maxi Eggestein ausnahmsweise mal einen Weg nicht geht und man deswegen den Nachschuss bei Union bekommt in der letzten Sekunde, nachdem Atubolo den Elfmeter hält. Da wäre man ja mit einem 1-1 bei Union, wäre man international gewesen.
Stimmt. Ja, ich habe hier nur so eine Abschlusstabellenübersicht, die ich mir privat gebastelt habe. Da stehen solche Details nicht drin. Ja. Und im letzten Jahr war es ja vor allem Leipzig und Stuttgart. Also Wolfsburg darf ich eigentlich gar nicht mehr nennen. Also nee. Die müssten es zwar rein theoretisch schaffen, aber die verkacken das so historisch gesehen, dass man die gar nicht mehr dazu rechnen darf. Sorry für die sehr explizite Wortwahl. Aber ist das auch wirklich so? Es muss natürlich immer noch einiges passieren, das wollte ich quasi mit dieser langen Einleitung sagen, dass der SC Freiburg Europapokal spielt, aber bei 4 aus 5, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, und selbst wenn, dann wären es 3 aus 5, das wäre nicht so viel schlechter, Saisons, in denen man das geschafft hat, das ist der neue Platz des SC Freiburg, oder? Und Julian Schuster ist auch der Trainer, der nicht mehr die Christian-Streich-Platte auflegt, wir gucken, erst will ich den Klassenerhalt schaffen und dann gucke ich nach oben, oder? Oder täuscht da mein Eindruck?
Nee, ich glaube, für den Kader ist das auch relativ klar. Also Litz Doan hat vor der letzten Saison im Kicker-Interview gesagt, das hat in Freiburg hohe Wellen geschlagen, weil die Fans sind noch nicht ganz da, zumindest in der Breite nicht, dass er vor der Saison sagt, klar wollen wir in die Champions League. Matthias Ginter ist da auf jeden Fall hervorzuheben, der den Anspruch immer wieder betont und damit finde ich auch dem ganzen Umfeld gut tut, weil er einfach, auf ihn hören die Leute und er geht halt auch vor allen Dingen ich finde, das macht Freiburg auch so ein bisschen aus. Man hat halt früher nicht über solche Sachen geredet, weil man auch einfach nicht so gut war, um das dann irgendwie zu machen. Also bringt ja nichts, dass du jedes Mal, wenn du 2 Spiele gewinnst, sagst, okay, jetzt wollen wir aber auch noch Europa. Da fand ich Bremen vor 4, 5 Jahren mal so unangenehm. Also so unter den Kohfeldt-Jahren hat man jedes Jahr über Europa geredet, aber der Kader war das nicht. Und eigentlich hat man erst damit angefangen, so richtig darüber zu reden, seit man das halt auch mit Leistungen hinterlegen kann. Also Matthias Ginter sagt, er will die Euroleague gewinnen, und zwar seit Januar, und ist in jedem Euroleague-Spiel der beste Spieler auf dem Feld gefühlt. Der geht damit halt auch voran und zeigt, dass das nicht nur Worte sind, sondern halt auch was man vollbringen kann. Gleichzeitig ist ein Teil von mir immer noch nervös und es ist auch immer, also bei mir ist das jetzt kein so großes Problem, weil wir einfach zusammen zum Fußball gehen, aber ich kenne schon einige Leute in meinem Freundeskreis, die zu ihrem Lebenspartner oder der Lebenspartnerin sagen, ja, das ist jetzt gerade eine besondere Saison, ich bin jetzt gerade ein bisschen viel weg, es sind jetzt gerade viele Spiele, aber das passiert halt nicht so schnell nochmal und dann passiert es jedes Jahr nochmal. und genau, irgendwie traue ich diesem Frieden noch nicht so ganz, weil es gab, also keine Ahnung, Gladbach war sich bestimmt vor 5, 6 Jahren auch sicher, dass man jetzt da konstant dazugehört. Und dann hat man ein paar schlechte Entscheidungen getroffen und dann war man es nicht mehr. Ich würde sagen, man hat eine Grundsubstanz, die man auch Jahr für Jahr aufbaut, wo ich auch sagen würde, die aktuellen Entscheidungsträger, ich habe da so viel Vertrauen drin, dass ich nicht sehe, dass man in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn nicht in irgendeiner Saison alles schief läuft, ernsthaft um einen Abstieg mitspielt.
Und das war ja in unserer Einstiegssaison, über die wir gesprochen haben, war das ja so, 14, 15. Da ist wirklich dann ab einem gewissen Punkt alles schiefgelaufen, inklusive 34. Spieltag in Hannover. Das war wirklich absurd damals. Ja, aber die Sache ist ja, und ich glaube, in Freiburg kann man damit eher umgehen als an anderen Standorten noch in der Bundesliga. Niemand ist auf 10 Jahre hingesehen immer im Europapokal dabei. Es gibt genau 4 Teams, die das immer sind. Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Aus verschiedenen Gründen. Auch Gründen, die man durchaus auch kritisieren kann. Aber das ist ja, das ist die Wahrheit der Bundesliga. Muss man sich einfach nur die Historie angucken. Und dahinter dann gibt es so einen Block von 5 bis 6 Teams, die regelmäßig Europapokal spielen. Und in diesen Block ist jetzt der SC Freiburg reingekommen. Und in dem Block waren aber, vor einiger Zeit war da auch Werder Bremen noch mit drin. Und vor einiger Zeit war da auch noch Hannover 96 mit drin. Und vor ganz langer Zeit war da auch mal Schalke 04 noch mit drin. In diesem Block gibt's eine Rotation. Im oberen Block nicht. Der ist zementiert, wenn sich nicht etwas an der Grundstruktur der Liga verändert. Und nichts deutet darauf hin, dass das irgendwann mal kommen würde. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird der SC schon noch eine Weile verbleiben in diesem Europapokalblock, aber es kann sein, dass man da mal rausrotiert. Für eine Saison, für 2 Saisons, vielleicht auch für länger und dann bist du wahrscheinlich dann eher wieder ein Mittelfeldteam. Aber während das bei Eintracht Frankfurt zu Trainerentlassung führt und zu Zwist unter den Fans, ist halt beim SC Freiburg der große Vorteil, national interessieren sich weniger dafür. Die lokale Medienlandschaft ist mir jetzt auch nicht gerade so als Wadenbeißer-Journalismus aufgefallen bisher. Und es ist halt ein langweiliges Argument, aber es zeigt sich halt an solchen Beispielen immer wieder. Es ist ein eigentlich genügsames Umfeld, das zwar auch so zu so einer gewissen Kritik neigt. Also ich habe gestern noch, habe ich noch erzählt, weil das für mich ja auch, ich habe ja in Freiburg studiert und ich meine, ich stand bei -9 Grad bei einem 0:2 gegen Alemannia Aachen, stand ich in der zweiten Liga beim SC im Stadion. Das heißt, es war gestern auch für mich dann durchaus was, was mich bewegt hat. Und da habe ich halt dann auch noch meiner Freundin erzählt, wie halt mein alter Nachbar damals nicht aufhören konnte, alles an Volker Finke schlecht zu finden. Also jede Einwechslung, alles, was er gesagt hat, er fand alles schlecht. Und trotzdem hat er dann fast geweint, als Volker Finke aufgehört hat. Ja. Da war ich auch im Stadion. Und das ist für mich quasi so der prototypische SC-Fan. Natürlich jetzt sehr stereotypisch, das ist mir schon klar. Aber man ist nicht unkritisch mit dem SC, aber man hat ihn gern. Das ist so ein bisschen so, wie es ehrlich gesagt beim 1. FC Nürnberg auch so ist. Der Club ist ein Depp, aber im Morgen. Das ist bei den Franken genauso. Nur die kriegen es halt nicht hin, irgendwie mal sportlich länger Erfolg zu haben. Und ich glaube, dass das ist, was dir vielleicht auch dann diese Ruhe gibt in deiner Nervosität. Man kann was erreichen, man will was erreichen und sehr wahrscheinlich wird das hier eine der schönsten Phasen deines Fan-Daseins gewesen sein. Wir wissen bloß noch nicht, wann es wieder aufhört, wann es dann wieder normal wird, in Anführungszeichen. Deswegen muss man es genießen, aber der SC Freiburg muss, wenn du dir, ich meine, Eigenkapital 150 Millionen Euro, keine Verbindlichkeiten, Stadion auf eigene Kosten gebaut, also wenn man sich über irgendeinen Verein gar keine Sorgen machen muss, dann ist es der SC Freiburg.
Möchte dann Top noch sagen, zu den Finanzkennzahlen, ich komme aus dem Bereich, habe letztes Jahr bei Blue Sky auch noch was dazu geschrieben, als die dann rauskamen, das ist in Freiburg halt noch deutlich absurder, weil normalerweise buchst du ja Spieler, die du dazu kaufst mit dem Transferwert ins Anlagevermögen und da hat Freiburg einfach riesige stille Reserven, weil du das für Jugendspieler halt einfach nicht machst oder in ganz, ganz geringen Werten. Das heißt, wenn jetzt Mansambi, keine Ahnung, was der für einen Anlagewert hat, vielleicht 500.000, das heißt, du realisierst damit halt einfach einen tatsächlichen Gewinn von 34,5 in deiner Handelsbilanz und dann erhöht sich dein Eigenkapital wieder. Das ist absolut Wahnsinn.
Eigentlich dürfte man Mansambi sogar null haben, weil wenn er keine Ablöse gezahlt hat, hast du nichts, genau, was du reinschreiben darfst.
Ja. Stimmt, ja, genau. Fußballbilanzen sind wild. Ich glaube, die aktuelle Situation ist auch noch ein bisschen, deswegen wird sich das auch irgendwann ausgehen. Freiburg profitiert halt, deswegen ist es auch keine Besonderheit, dass es gerade in den letzten 5 Jahren passiert. Freiburg profitiert halt einfach extrem davon, dass keine Mannschaft auf die Pandemie vorbereitet war, außer wir. Weil Freiburg halt das einzige Team gefühlt in der Bundesliga tatsächlich wirtschaftlich so geplant hat, dass irgendwann mal eine Krise kommt. Und da einfach Reserven dafür hatte und nicht damit rechnet, oh, wir sind jetzt 6. geworden, haben das in der TV-Tabelle und haben die internationalen Prämien und damit ist das jetzt unser Cashflow und damit geben wir den jetzt auch aus. Und dann bleibt das internationale Geschäft aus und dann ist die große Krise, weil, oh Wunder, die Gehälter sind noch da, aber die Prämien kommen nicht mehr rein und das hat Freiburg noch nie gemacht. Und es ist eigentlich absolut absurd, dass man in fast jedem Verein einen Finanzvorstand hat und es trotzdem so regelmäßig passiert. Weil da sollte eigentlich jemand für verantwortlich sein, der da sagt, hey, stopp, das ist einfach nicht nachhaltig.
Ja. Mach mal deinen Punkt fertig, dann sage ich dir was dazu.
Und Freiburg hat halt, ich würde sagen, man kann wahrscheinlich Hellmann in Frankfurt noch ein bisschen mit reinnehmen, aber sonst ist Oliver Deki, wahrscheinlich ist er der beste Finanzvorstand in der Bundesliga, weil die Entwicklung spricht für sich, seit er hier am Werk ist.
Ja, und bei Hellmann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, die haben auch externes Kapital ins Eigenkapital reinholen müssen. Ja. Es ist halt alles ein bisschen aufgeblähter bei denen. Also das, was ich so gehört habe, um es jetzt mal so zu sagen, ist so, dass die Finanzvorstände an den allermeisten Standorten schon darauf hinweisen, ein bisschen Rücklagen wären eigentlich ganz geil, weil die inzwischen aus anderen Branchen in den Fußball gekommen sind und sich quasi umgucken sich die ganze Cashflow-Thematik mal drauf schaffen, die Bilanzierung und Abschreibungsregeln vom Fußball und dann sagen, hey, Moment, was ist denn hier los? Das ist ja, wir könnten ja keine 3 Monate ohne unsere TV-Geldeinnahmen rauskommen. Das Problem ist nur, dass wenn die Finanzvorstände Nein schreien, das ganz oft den Sportvorständen egal ist und die dann vom Aufsichtsrat oder vom Präsidenten, gendern nicht nötig, auch grünes Licht bekommen für Vertrag XY, für Transfer XY, weil wir müssen es ja machen, ansonsten sind die Fans unzufrieden. Oder haben wir nicht die Möglichkeit, Europapokal spielen und so weiter und so fort. Also das, was ich so gehört habe, ist, es würde an vielen Standorten ein bisschen anders aussehen, wenn die Finanzvorstände und Vorständinnen, wenn die tatsächlich das letzte Wort hätten, was eben bei manchen Vereinen so ist. Beim SC definitiv so. Beim SC ist es ja aber auch so, auch aus der Historie ehrlicherweise des Vereins geboren, dass alle in diesem Denken verhaftet sind. Also solange du da Seier und Hartenbach hast, hast du da niemanden, der durchdrehen wird. Wenn du dir da jetzt einen Mislintat reinholen würdest, ja, dann bin ich mal gespannt, wie das auch beim SC Freiburg so läuft und wer da immer das letzte Wort hat. Aber das ist eben nicht der Fall. Das wollte ich nur noch dazu ergänzen. Aber das ist eben das, was den SC Freiburg aus neutraler Sicht wahnsinnig langweilig macht. Weil dem SC wird nie was passieren. Und auf der anderen Seite, oder es ist auch langweilig immer zu sagen, guck mal, wie toll der SC Freiburg wirtschaftet, das will ja niemand hören. Das ist ja wirklich aber immer der Klassenbeste, ja, alles klar, haben wir schon verstanden. Und trotzdem noch sympathisch oder was. Aber de facto ist es halt so. Und das macht auch, finde ich, die Besprechung des SCs nicht immer einfach, weil du die Volatilität, die so im Zufall des Fußballs liegt, die merkst du an so einem Team wie Freiburg, Augsburg, Mainz, die kriegen das richtig zu spüren, weil sie sich quasi nicht freikaufen können von diesem Zufall, indem sie einfach so viel individuelle Klasse haben, dass sie ihn so weit minimieren, dass sie halt einfach so eine gewisse Prozentzahl an Spielen immer gewinnen. Das heißt, die Segmente zum SC Freiburg sind eigentlich seit Jahren schon, was wäre gewesen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder was war das, was dazu geführt hat, dass es jetzt gut gelaufen ist? Und die Konklusion ist immer, wäre aber auch egal gewesen, bei dem SC Freiburg geht es trotzdem gut.
Ja.
Also warum haben wir diesen Schwerpunkt überhaupt gemacht, frage ich dich, Patrick, nachdem ich dich eingeladen habe.
Freikaufen vom Zufall hätten wir fast vor 10 Jahren gemacht. Da wäre nämlich der besagte Hoffenheimer fast in Freiburg gelandet.
Aber, ne. Wobei ich ja gelernt habe, er spricht sich eigentlich Zaufall aus. Aber selbst
aber das mir wäre bekannte sehr viel Dazon, weniger lustig.
Ja, genau. Selbst mir bekannte Dazon-Kommentatoren wollen das jetzt an diesem späten Zeitpunkt seiner Karriere nicht mehr akzeptieren, dass sie sagen, nee, jetzt habe ich den immer Zufall genannt. Jetzt bleibt es dabei.
Ich würde da tatsächlich sogar noch, mir fällt es ja auch schwer, ich rede Woche für Woche über Freiburg im Moment, drei Tage für drei Tage. Und das ist ja selbst mit den aktuellen sportlichen Verantwortlichen ein bisschen so. Also ich war über einen Jahreswechsel, wie gesagt, ein bisschen frustriert über die Gesamtentwicklung. Julian Schuster hat auch, ich würde auch sagen, man sieht immer noch Schwächen in Gesamttaktik, also in Spielplänen und wie reagiere ich drauf, wie zum Beispiel im Hinspiel in Braga, wenn der Gegner mich perfekt outgescoutet hat, was ist mein Plan B? Da fehlt's einfach häufig noch ein bisschen. Das ist auch okay, er ist Trainer im zweiten Jahr. Und dann gibt's so Spiele wie gestern und er steht nach dem Spiel im Block und singt jedes einzelne Lied, dass die Kurve anstimmt, einfach in voller Brust mit und textsicher. Und ist seit 15 Jahren in Freiburg und ich denke mir so, ja, okay, ist eigentlich alles gut. Es ist, da ist so eine, es macht manchmal keinen Spaß in Freiburg, irgendwie zu versuchen, Dinge auch mal kritisch einzuordnen, weil man sich am Ende denkt, ja gut, am Ende haben die schon einen Plan und es geht sich alles aus und das ist ja auch schön. Aber ich verstehe deinen Punkt von gerade. Das ist manchmal auch ein bisschen langweilig, glaube ich, von extern.
Ja gut, und gleichzeitig ist es aber so, wenn du nicht so ein Werder Bremen in seiner schlechtesten Phase werden möchtest, dann braucht sie Kritik auch, weil ansonsten haben sich irgendwann alle gern, auch in den Medien mit den Verantwortlichen und das ist auch ganz menschlich, ich will das jetzt nicht, also will jetzt mich auch nicht über niemanden erheben von den Kolleginnen und Kollegen, aber dann kann es halt auch sein, dass du in Phasen reinkommst, wo eigentlich nach objektiven Kriterien Kritik mehr als angebracht wäre und sie aber gar nicht mehr so wirklich an Verein herangetragen wird und dann eine gewisse Kritikunfähigkeit auch einsetzt. Übrigens ist da Gladbach so ein zweiter Verein, nur unter komplett anderen Maßgaben, weil da wird eigentlich relativ viel kritisiert, aber eher so in der Peripherie der Medien, die sehr nah dran sind, die haben aus verschiedensten Gründen da auch manchmal nochmal eine andere Perspektive. Das kann auch echt ein Problem sein. Deswegen braucht es ja den Sportcast Freiburg, wenn irgendjemand kritisiert, dann die doofen Nerds. So ist es doch immer. Aber das bringt ja uns nochmal wirklich schön zurück zum gestrigen Abend. Das fand ich nämlich auch nochmal was, ja, einfach was für, was glaube ich bleiben wird. Also man kann zu Platzstürmen stehen, wie man möchte und da wird es auch eine UEFA-Strafe für geben und so weiter und so fort. Ich weiß auch wirklich nicht, ob dann wieder behelmte Polizisten links und rechts von Vincenzo Grifo über den Platz laufen müssen, aber da haben ja auch SC-Verantwortliche haben ja dann auch noch versucht, sehr freundlich mit ihnen zu reden.
Coole Zwischenstory hier dazu. Zwei Polizisten wollten Igor Matanovic aus der gegnerischen Hälfte rausschubsen, aber Igor Matanovic war einfach zu stabil, um sich wegschieben zu lassen. Das war sehr lustig.
Fantastisch, ey. Ja, wissen wir doch, wen wir am 1. Mai auf die Barrikade schicken. Nein, grundsätzlich ja kein Problem mit, aber was den Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Also Platzsturm kann man wirklich auch negativ sehen und da passieren auch manchmal schlechte Sachen, die einfach nicht gut sind. Aber die Art und Weise, wie das gestern beim SC abgelaufen ist, war schon, das hat auch Robbie Hunke dann im Kommentar bei RTL Plus gesagt, das war so SC Freiburg-mäßig, weil die... Da wurde, also jeder Spieler und so weiter wurde umarmt, die wurden aber nicht so wahnsinnig krass bedrängt. Es war eine sehr, sehr, auch nicht so toxisch fröhliche Atmosphäre, zumindest wirkte es so auf den Bildern. Ich meine, du warst, ich weiß nicht, ob du auf dem Platz warst oder in der Kurve, aber du kannst es gleich sagen, wie du es erlebt hast. Aber selbst das war unaufgeregt und selbst das war so ein Miteinander, dass man auch das Gefühl hatte, Spieler können sich zu Recht gestört fühlen, wenn es zu Platzstürmen kommt, weil sie haben dann nicht mehr die Möglichkeit, miteinander sich zu freuen, sie haben nicht mehr die Möglichkeit, ihre Familien vielleicht aufs Feld zu holen, plus du weißt nie so genau, was passiert in so einer dann für dich ja anonymen Masse. Aber diesen Eindruck hatte ich zumindest von den Bildern her gar nicht und dementsprechend gut liefen dann auch alle Interviews, die dann ja innerhalb dieser Masse geführt wurden oder so hinter einem Absperrband. Und die einzige Unterbrechung, die es gab, war Ginter zur WM-Rufe, die ständig von hinten kamen und vielleicht auch inzwischen gar nicht mehr so unberechtigt sind, aber das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Wie hast du das gestern erlebt?
Auch tatsächlich sehr positiv. Ich bin kein Fan von Platzstürmen. Ich bin deswegen auch oben geblieben und ich hatte auch ein bisschen, als dann Polizei aufs Feld kam, hatte ich einen kurzen Moment ein bisschen Schiss, weil ich dachte, wenn die jetzt richtig konsequent da reingehen und sagen, okay, wir schieben jetzt alle zurück in den Block, dann, es war schon sehr voll gestern und wenn dann von unten alle plötzlich nachgepresst hätten, hätte es eine unangenehme Situation werden können. Stattdessen hat sich das aber relativ schnell beruhigt und ich fand es auch einfach insofern gut, dass, also man hat ja dann die Hälfte des Platzes sozusagen ausgefüllt und in der anderen Ecke hat man noch gesehen, wie das Prager Team stand ewig vor dem Gästeblock und wurde dort gefeiert vom Gästeblock, auch völlig zu Recht, das war für die auch eine besondere Reise und da ist niemand provokativ in die Richtung oder so, sondern es war alles so, okay, wir feiern jetzt in Richtung unserer Kurve und auch von den Fans, die auf dem Feld waren und vielleicht ist es dann sehr Freiburg, aber ich fand das sehr würdevoll, dass man sich da einfach so ein bisschen in Ruhe gelassen hat und gesagt hat, okay, wir sind jetzt für uns hier und nicht, um jetzt was gegen den Gegner zu machen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, die Polizei hätte das nicht aufhalten können, wenn jetzt die Leute alle den kompletten Platz hätten stürmen wollen. Da waren irgendwie 10 Polizisten an der Mittellinie, aber das hat dann gereicht. Das war dann einfach nur so eine Grenze und dann war da gut. Mhm. Was ich persönlich auch sehr, sehr positiv finde. Ich bin noch nie irgendwo erlebt, dass mehr Polizeipräsenz für mehr Sicherheit gesorgt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, genau. Ich fand es auch sehr positiv. Ich fand auch sehr sehr auffällig, dass einige Spieler sich dann da so ein bisschen rausgezogen haben und dann eher an der Bank gewartet haben. Und dann gab es halt so ein paar Leute, die ein Matanovic, ein Philipp Treu, ein Matthias Ginter, die Leute, ein Atobolu, Leute, wo man auch davor wusste, die werden sich da wohlfühlen in der Masse der Fans, die sind dann halt auch voll darauf eingegangen und haben damit gefeiert. Und die Leute, die dann aber, also die Spieler aus der Mannschaft, die da gerade ein bisschen Ruhe für sich gebraucht haben, die wurden dann auch in Ruhe gelassen. Und da habe ich wirklich schon sehr andere Bilder gesehen vom Platzstürmen. War dann aber die Ginter zur WM-Rufe habe ich leider nicht mehr mitbekommen, weil der Wecker ging heute Morgen um 4.50 Uhr und wir wollten irgendwann so um kurz nach Mitternacht noch zu Hause sein, damit es einigermaßen akzeptabel ist. Aber genau, es war wirklich sehr, sehr schön. Ein bisschen geweint. Es wird mir sehr, sehr lange im Kopf bleiben, dieser Abend.
Und das soll er auch definitiv behalt ihn wirklich in Erinnerung. Und dann, das ist gut, dass du das jetzt nochmal mit erwähnt hast, wirklich absoluten Respekt an Team und Fans von Prager. Im Hinspiel ist es an 2-3 Stellen so ein bisschen gekippt von der Stimmung, aber im Rückspiel absolut fantastisch. Und das muss man auch mal sagen, ein Team in Unterzahl hatte da den SC Freiburg am Rande der Verlängerung. Das war wirklich auch eine ganz besondere Geschichte. Und das ist ja das, haben wir uns gestern auch drüber unterhalten. Wenn jetzt nicht Freiburg der Gegner gewesen wäre, hätte man ja auch Prager voll die Daumen gedrückt, hätte gesagt, ey, Europa League Finale, bitte. Ja. Viel Erfolg. Auch gegen den englischen Gegner dann. Egal ob Nottingham oder Aston Villa. Das gehört auch noch zu diesem Spiel mit dazu. Es war ein würdiger Gegner und ich fand im Rückspiel auch, dass es da jetzt kein böses Blut gab. Und ich fand das sehr gut, dass sie die Zeit hatten, da eben in Ruhe eben auch auf dem Platz zu bleiben, obwohl der Platz gestürmt wurde. Sehr, sehr gut, dass du es noch eingeordnet hast. Ja, Patrick, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dass du mit so wenig Stunden Schlaf jetzt hier Stunde 15 über den SC reden musstest. Aber ehrlicherweise, also gestern nach Abpfiff dachte ich mir, Gott sei Dank haben wir die Sendung so gelegt.
Ja.
Möglichst
bin
bald
auch sehr
danach.
Froh, dass wir, also ich habe jetzt gerne drüber gesprochen. Ich bin sehr froh, dass wir nicht nach einer Niederlage gestern sprechen mussten. Wobei, ich kenne mich ein bisschen. Ich glaube, so arg viel anderes hätte ich gar nicht gesagt.
Wahrscheinlich, es hätte dir dann geholfen, das kann ich dir sagen, von Leuten, die ich hier schon durch den Abstieg nach Relegation begleitet habe und so weiter, da war dann das Feedback vorher war immer, boah, müssen wir die Sendung wirklich machen und danach war immer, boah, es hat es richtig gut getan, jetzt habe ich damit abgeschlossen und freue mich fast schon auf die nächste Saison, das war ich immer so.
Ich war bei dir im Royal nach unserer Pokalfinalniederlage, da ging es mir ähnlich.
Ja, gut, stimmt. Haben wir uns da noch gesehen im Stadion?
In Berlin
schon,
kurz,
ne? Ja, ja, genau. Ja, gut, da... Nee, lass uns darüber nicht sprechen heute. Es war schön, dich mit dabei gehabt zu haben. Im Sportcast Freiburg kann man noch viel mehr hören. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei den verbliebenen 3 Spielen. Im Nachhinein muss man ja fast dankbar sein, dass da nicht noch ein DFB-Pokalfinale noch dazu gekommen wäre. Das wäre ja dann 3 Tage.
Das wäre ein Riesenfech gewesen.
Ja, aber irgendwie schön nach Istanbul, dann nach Berlin. Na gut, ihr hättet es wahrscheinlich dann doch mitgenommen. Also Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und davon können wir dann auch unseren Gästen ein kleines Honorar zahlen. Vielen Dank dafür. Wie man uns unterstützen kann, erfahrt ihr in der Podcast- und der Videobeschreibung oder indem ihr auf rasenfunk.de klickt. Lohnt sich sowieso mal auf die Homepage zu gucken. Da gibt es einen Unterstützen-Button. Und da gibt es dann alle Informationen, dauert auch wirklich nur wenige Sekunden, uns Geld zukommen zu lassen. Und wer das unter anderem getan hat, war Nur Liebe an den Rasenfunk, Malte, Sportfreund, haha, Tim Schnicks, Sonnschei und Dennis, der FCB-Fan aus dem Ruhrgebiet. Ah, den habe ich auch mal getroffen. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge hier, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Wenn ihr auch unsere anderen Formate abonniert, denn da wird jetzt auch einiges passieren. Unter anderem nehme ich heute noch ein Tribünengespräch auf. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.